Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Einen wunderschönen Sonntag wünschen wir Ihnen. Heute ist Angrillen in Berlin und Brandenburg. 37 Grad im Schatten. Was für ein schöner Sommertag. Endlich. Ist ja auch schon so langsam Zeit, ne, Olli?
Ich habe auch schon eine kurze Unterhose an.
Also eine kurze, nicht mehr diese langen
Wollen. Nicht mehr die langen, diese Wollen. Ich wünsche auch einen wunderschönen guten Tag. Hallo Berlin, hallo Deutschland. Es ist wirklich unglaublich, aber wir sollten das Wetter nicht so thematisieren, weil Typen, die sofort euphorisch werden oder Leute, die euphorisch werden, wenn die Sonne ein bisschen scheint, die sind mir irgendwie suspekt, die dann gleich auch so Reggae-Mucke anmachen und Cabrio-Dach auf.
Beanie aufsetzen und schöne Slackline spannen und so mit den Freunden grillen im Park.
Und gleich abklatschen überall.
High five.
Überschwänglich und so. Das passt doch gar nicht zu uns, oder? Das ist doch gar nicht unser Ding. Das ist doch gar nicht unsere Kultur.
Nein, deswegen soll das Thema auch nicht sein heute, verdammt nochmal, ist das ein schönes Wetter, sondern Servicewüste Deutschland. Wir wollen die Leute wieder ein bisschen runterziehen, dahin, wo sich das gehört, nämlich auf den Boden der Tatsachen. In Deutschland ist es servicemäßig seit 700 Jahren schlecht bestellt um den Kunden und immer gut um denjenigen, der Sachen zu verkaufen hat, weil der ist im Recht. Der Verkäufer ist letztlich im Recht.
Das ist richtig. Das Problem ist mit den Verkäufern oder auch mit der Serviceleistung in Deutschland, dass wir uns orientierungslos auf einem riesigen Feld bewegen und gar nicht wissen, wie wollen wir eigentlich bedient werden. Und dieser Frage werden wir heute nachgehen, Jan Böhmermann, zusammen mit unseren fantastischen Hörern, die uns jede Woche anrufen, die jede Woche Briefe schreiben, die jede Woche Bücher
bei Facebook, bei Twitter ist immer eine Menge los und da beteiligen sich die Leute. Und auch heute können Sie sich, liebe Radio 1 Hörer, beteiligen, live bei dieser Sendung. Twittern Sie uns doch einfach an, radio1@facebook.com/http-hypergoffer oder bei Twitter sind wir auch.
Und bei, wie heißt nochmal dieser, Knuddels?
Knuddels.de und bei Parship.
Gibt's Knuddels eigentlich noch?
Das war das gibt's noch, ja.
Ein großes Ding vor 5 Jahren oder so.
Wenn man einen Serienmörder kennenlernen möchte oder jemanden, keine Ahnung, bei dem man so ein zwielichtiges Treffen in so einer Bahnhofskneipe mal organisieren möchte, dann kann
Dating
man das
Datingbörse für Asoziale, kann man ruhig so sagen, oder?
Knuddels.de beziehungsweise Facebook, je nachdem. Da sind wir auch. Und 0331 70 99 111 ist die Telefonnummer von Radio 1. 0331 70 99 111. Wenn Sie Serviceerlebnisse haben, die Sie mit uns teilen möchten, wenn auch Sie sagen, ja, Deutschland ist immer noch das Serviceland, von dem man in aller Welt redet, nämlich das, wo es keinen Service gibt. Olli, deine krasseste, schlimmste Servicewüsten-Deutschland-Geschichte.
Ich kann einfach mal ein Beispiel von heute Morgen kurz abfeuern hier.
Das ist direkt so aktuell.
Ja, was heute Morgen passiert ist, habe ich zufällig aufgenommen. Hier, pass auf.
Oh. Der Angelo ist toll.
Oh, das dauert.
Ich krieg wahrscheinlich die Hauptrolle in einem Stück.
Warte mal, ich frage mal nach. Entschuldigung.
Ja?
Hallo, Bedienung.
Ja, was denn?
Nur eine Frage ganz kurz. Wann ungefähr kommt unser Frühstück?
Mann, das Frühstück kommt, wenn es fertig ist.
Okay, aber wir sitzen jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde hier und wir haben noch nicht mal Getränke bekommen.
Oh, da kann ich auch nichts für. Ich bin hier alleine heute. Du siehst doch, was los ist. Mein Chef ist auch schon sauer. Die andere Bedienung ist ausgefallen. Jetzt nerv mich bitte nicht.
Jetzt pass mal ganz kurz auf, ja? Ich bin hier ein ganz normaler Kunde. Du hast ja diesen Job ausgesucht. Du willst im gastronomischen Gewerbe arbeiten, um irgendwann Schauspielerin zu werden. Aber bis dahin hast du die Leute nett zu bedienen und ich will nichts von deinen Befindlichkeiten hören.
Ey, so kannst du nicht mit mir reden.
Danke, Leute. Ach, wenn es einmal so im Leben wäre, Jan, ne?
Ja, aber Olli, das hast du genau richtig gemacht. Ich traue mich dann immer nicht, solche Sachen zu sagen, die du dann sagst. Du hast das Herz einfach auf der Zunge, das hast du völlig richtig gemacht, Olli.
Ich bin einfach ein asozialer Choleriker, das muss man sagen.
Nein, ich bin einfach nervös.
Wenn ich nicht bedient werde und 10 Minuten irgendwo am Tisch sitze. Und ich kriege auch echt, wenn ich sehe, dass einer noch nicht mehr Milchschaum am Kaffeeautomaten richtig machen kann, weil der neu eingestellt wurde. Und da stehen 58 Leute, die einen Latte Macchiato haben wollen. Und ich will nur einen kleinen Schuss warme Milch in meinen Kaffee haben. Ne? Und der Typ kriegt das nicht hin, weil der irgendwie seit 3 Tagen da arbeitet und vorher hat er irgendwie was, also war im ganz anderen Bereich tätig. So, ne? Das ist in Berlin ganz, ganz schlimm.
Also wenn auch Sie glauben, liebe Radio 1-Hörer, dass Menschen, die bedienen, Abschaum sind. Der schlechte Abschaum. Nicht dieser gute, selbstgemachte mit einer Abschaummaschine, sondern der schlechte, der aus der Maschine rauskommt. So ein Abschaum.
Nicht der Milchschaumabschaum, sondern doch so, eigentlich der Milchschaumabschaum.
Der Milchschaumabschaum. Kurz gesagt, wenn Sie heute Morgen in der Oderberger Straße frühstücken waren, dann rufen Sie an 0331 70 99 111. Meine Geschichte ist ganz ähnlich. Ich habe in der Oderberger Straße heute Morgen gefrühstückt. Also stimmt nicht ganz, war letzte Woche.
Ja.
Und das war in so einem total, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber es ist eigentlich, trifft auf jedes Restaurant oder Frühstückscafé selbstgemacht in der Oderberger Straße zu. So ein uriges, kultiges, wo es so ganz tolle selbstgemachte Sandwiches gibt und sowas. Und alle Bedienungen waren außernehmend Spanisch sprechend. Haben kein Deutsch gesprochen, nicht mal Kaffee verstanden, nicht mal das Wort Kaffee verstanden und auch kein Englisch. Haben nur Spanisch gesprochen. Waren 19 Jahre alt, wahnsinnig attraktiv und waren sich auch viel zu fein, mich überhaupt anzugucken. Die haben auf dem Handy rumgedrückt die ganze Zeit und ich saß dann eine halbe Stunde, nichts passiert. Gar nichts passiert.
Bist du wieder gegangen?
Nee, oder? ich hab da einfach gesessen und hab Yelp-Einträge geschrieben.
Oder wie Loriot früher in seinem Film, diese legendäre Szene, wo er sagt, Herr Ober, kann ich Ihnen vielleicht was bringen?
Legendär. Aber so schlagfertig, das habe ich mich nicht getraut.
Nee, ist ja auch ein alter Hut von Loriot, ne? Gags von Loriot bringen sollte man nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ich habe so viele schlimme Geschichten. Wollen wir erstmal ein bisschen Musik? Ich kann mich heute richtig auskotzen, obwohl die Sonne scheint.
Und du hast auch Musik heute mitgebracht, ne?
Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht. Charles Bradley wollte ich jetzt eigentlich spielen. Cool. Der hat eine fantastische neue Platte gemacht.
Ja, der hat auch einen Panzer erfunden.
Der hat auch den Bradley-Panzer. Den Bradley-Panzer. Und die neue Platte wird, glaube ich, auf Radio 1 schon relativ oft gespielt. Klingt echt ein bisschen so wie aus den 70ern, vergessenes Juwel. Fantastische Platte. Hören wir jetzt. Strictly Reserved for You.
Und gleich geht's weiter mit Steve Blame und Ray Cooks in Radio 1.
Servicewüste Deutschland. Das Thema heute bei Sanft und Sorgfältig. Guter Song gewesen gerade, Jan, ja, oder?
Was haben die da immer gesungen im Refrain? Strick-Mi-Lise?
Strick-Mi-Lise, genau. Der hatte nämlich so einen Soul-Sänger, der war da stationiert hier und hatte mit einer Lise eine Affäre und hat dann...
Strick-Mi-Lise? Wie Strick-Lise?
Die hat immer gestrickt für ihn. Die hat immer so amerikanisch farbene Pullis für ihn gestrickt. Nichtsdestotrotz, Servicewüste Deutschland. Jan, wir müssen erstmal so ein bisschen... Wir haben ja immer so einen philosophischen Überbau in unserer Sendung, genau. Und den würde ich heute auch nicht vernachlässigen. Ja. Und es geht ja auch darum, wie will der Deutsche bedient werden. Also wie will man wirklich, was ist eigentlich eine gute Bedienung? Was macht einen guten Service aus, wenn man irgendwo hingeht in eine Lokalität und sein Geld dort lässt?
Man muss als Deutscher ja schon mal andere Maßstäbe ansetzen als so international. Also wenn ich zum Beispiel bei Starbucks gefragt werde, wie mein Vorname ist, damit man den auf den Kaffeebecher schreibt, da fühle ich mich belästigt. Also der Deutsche an sich, da berührt man mich bereits in meiner Comfortzone, wenn es zu freundlich wird.
Das mag ich nämlich auch nicht.
Also man muss eine Mischung aus Distanz, der Deutsche ist sehr obrigkeitshörig, also wir wollen auch mit Autorität behandelt werden, selbst in so einem Kunde-Verkäufer-Verhältnis. Es darf nicht zu kuschelig sein und man muss das Gefühl haben, dass man nicht so viel Auswahl hat. Auch das ist anders als sonst auf der Welt. Also der deutsche Kunde ist schon speziell, muss man schon sagen.
Obwohl, ich habe so einen Lieferservice, der hat Chinesisch, Griechisch, Spanisch, alles auf der
Karte.
Das
sind übrigens immer die Besten.
Die haben alles. Da arbeitet schon ein multilingualer Typ dann irgendwie in der Küche, der alle
Sprachen. Döner, süß, sauer.
Genau. Zum Beispiel französisches Asia-Bistro gibt es auch noch immer in Lichterfelde Ost. Da gehe ich gerne mal essen. Jetzt war ich letzte Woche, jetzt kommt meine Service-Geschichte.
Ja, gerne.
Zu nett mag ich es nämlich auch nicht. Letzte Woche war ich mit einer netten Dame zusammen essen in einem Laden, wo es sehr gutes Fleisch gibt. Die machen Barbecue, die machen Burger und das ist auch toll, wirklich ganz, ganz tolles Essen gewesen. Tolle Spare Ribs, aber es gab...
So Wohlfühlfleisch, Biofleisch, ne?
Das weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls ein bisschen teurer, aber ich habe ja sonst keine Ausgaben, dann gehe ich ab und zu mal essen. Das ist mein einziges Laster. Okay. Und dann war ich halt essen in diesem Laden und dann irgendwann gehen wir so an den Tresen ran, dann ist da so ein Typ, der ist am Tresen und sagt so, hi, cool, dass ihr da seid, pass mal auf, hier sind erstmal so zwei kleine Mais-Sorbets für euch, die kriegt ihr schon mal. Setzt euch doch mal hin. Leider haben wir keinen Tisch mehr frei. Setzt euch doch zu den anderen Pärchen da hinten. Und dann mussten wir uns in unserem Pärchen setzen. Und
obwohl ihr gar kein Pärchen war, du warst ja alleine da.
Ich war mit, ja.
So nur du und dein Ego.
Nur ich und mein Ego, mein wunderschönes Ego. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann meinte er, was wollt ihr denn trinken? Wollt ihr was Helles oder wollt ihr mir was Leichtes? Ein Bierchen vielleicht? Wir haben ein ganz tolles Bier aus Bayern da.
Oh Gott.
Und dann hat er mich so voll gequatscht und dann meinte er, und dann musste, wenn ihr was essen wollt, kommt ihr wieder zu mir. Ne? Und dann musstest du wieder aufstehen und musst wieder da an den Tresen gehen. Wie gesagt, das Essen war fantastisch, aber ich kam mit dieser Art nicht klar.
Too much.
Und dann kam der Typ, hey, pass auf, dann nimm du doch den New York Cheeseburger irgendwie am besten. Den haben wir hier so überbacken mit Käse und ey, für deine Lady an deiner Seite, die soll einfach ein paar Ribs essen vielleicht. Und dann könnt ihr ein bisschen so teilen. Wisst ihr? Und wenn ihr noch Hunger habt, kommt ihr nochmal zu mir. Und das hasse ich. Ich möchte Nummer 13 mit doppelten Zwiebeln. Das ist das, was ich will.
Und da muss Ruhe sein, weißt du? Dann keine Nachfrage, sondern nicht, wie darf es durchgebraten sein? Wenig Auswahl, klare Ansage. Das ist der deutsche Kunde, so
und
will
das
er ist, es.
Genau, und man merkt voll, die haben das gelernt, irgendwie bei so einem Event-Marketing-Ding, wo man so coole, amerikanische, stylische Art und Weise, wie man hier so bedient werden
soll. In so einem Best-Western-Wochenendseminar in Finofurt oder sowas, wo man dann dahin fährt zu 30. Und dann
kriegt man so erklärt, ja, weißt du, der Kunde, der muss sich gleich eingebunden fühlen, der muss gleich denken. Und dann hauen die ihr Programm runter, was dann auch, und dann kam der Nächste rein. Und wollt ihr ein helles oder ein dunkles Bier? Hier sind ein paar Ribs für euch und wenn ihr wollt, kommt ihr nochmal zu mir, dann machen wir euch nochmal so ein Brot. Wollt ihr mit überbackenem Brot oder wollt ihr lieber mit so einem Burgerbrot?
Ja, aber das ist ja dann jetzt nicht im klassischen Sinne Servicewüste, sondern das ist ja quasi das Gegenteil. Das ist ja dann
Volllaberwüste.
Service-Dschungel, würde ich ja fast sagen. Ja. Ist aus der Servicewüste Deutschland unversehens, ohne dass wir es gemerkt haben, ein Service-Dschungel geworden. Also zu viel Service. Dass man sich als Kunde auch wieder unwohl fühlt.
Das ist, ich glaube, es gibt einfach noch nicht das Mittelding. Es gibt einmal dann die, da gehst du und sagst, sorry, aber mein Fleisch ist verbrannt. Und dann sagt er, ja, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das gibt's ja
bestellt auch. Bestellt ist bestellt. Pech gehabt.
Genau. Das gibt's auch immer noch. Bezahlt ist noch. Und bezahlt wird hier vorher schon mal, vom Essen.
Stichwort Servicewüste Deutschland. Olli, da muss ich dir jetzt mal die Gretchenfrage stellen, um mal eine Floskel zu vermeiden. Wie hältst du es mit dem Vapiano? Vapiano ist ja das McDonald's des kleinen Mannes.
Des großen Mannes.
Des großen Mannes, des Mannes mit großen 50ern im Portemonnaie. Und du bist ja auch jemand, der gerne mal was ausprobiert. Warst du schon mal im Vapiano?
Ja,
und
wenn einmal, ja, wie hat's dir gefallen? Scheiße, fand ich's. Ja. Das ist nämlich genauso. Du stellst dich irgendwo an und dann sagen sie, okay, willst du denn deine Nudeln so ein bisschen mehr, willst du mit Käse überbacken? Und was willst du denn für ein Fleisch dazu haben?
Möchtest du Knoblauch? Darf es ein bisschen schärfer sein?
Ja, darf ein bisschen schärfer sein. Und dann holen die das trotzdem alles aus eingeschweißten Plastiktüten. Mhm. Das ist nämlich nur, weil dich einer fragt und das dann trotzdem aus der Plastiktüte aufschneidet und in der Pfanne brät. Heißt das noch lange nicht, dass das original authentic food ist, wie irgendwie in Thailand oder was weiß ich.
Und ich habe gelesen, dass die Köche bei Vapiano, die sollen eigene Cook-Personalities sein. Das sind nicht einfach nur Köche, sondern das sind Persönlichkeiten. Das ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Also ich habe noch nie entdeckt, dass das wirklich eine Persönlichkeit vor Ort war. Aber es sollen angeblich Persönlichkeiten sein.
Der wie heißt der Laden nochmal?
Vapianist.
Vapiano, der Vapiano-Manager stellt vor, hier bei uns, Mike an der Küche, war 3 Jahre gerade im Knast, ist eine echte Persönlichkeit. Hat früher Geld eingetrieben, nun ist er Koch bei uns.
Und jetzt singt er noch beim Kochen. Genau. Das Schöne ist beim Vapiano, du kannst da hingehen, wenn du alleine bist, ist alles immer super, aber man ist ja selten alleine.
Ja, da geht man auch nicht alleine hin.
Aber wenn du alleine bist, klappt alles wunderbar, aber sobald du zu zweit oder zu dritt bist und dann Nudeln haben möchtest, haben zwei immer die Nudeln und die anderen müssen noch eine Viertelstunde warten auf das Essen und kommen dann erst zum Futtern, wenn die anderen schon fertig sind mit ihrem Essen. Also logistisch total scheiße, aber der Gründer von Vapiano wurde jetzt von der riesigen Einzelhandelskette Rewe eingekauft, damit es demnächst auch so Vapiano-artige Dinge an der Rewe-Kasse gibt.
Dann kannst du dir deinen eigenen Vapiano-Stand zu Hause aufmachen.
Nee, du kannst quasi das Essen dir im Rewe-Supermarkt holen, aus dem Tiefkühl.
Und dann wird in der Kasse gebraten.
Wird auf der Kasse gebrannt. Das ist ein ganz normales Kassenfließband, aber da, wo normalerweise dieser Laser ist, da ist ein Wok. Genau, da muss man aufpassen. Und dann rollt es langsam in den Wok rein und dann wird es mit Verpackung direkt angebraten von so einer Personality-Kassiererin. Warum haben eigentlich Kassiererinnen immer so trockene Hände?
Weil die ganze Zeit tippen müssen auf diesen Maschinen.
Meinst du?
Ja, weil die vergessen einzucremen, weil die ganze Zeit am Tippen sind.
Ja, ich werde immer ausgelacht. Ich hab immer Hautcreme dabei, immer so ganz, so eine Mischung aus so, wie Steve Blame. Der hat ja auch eben gerade erzählt, dass er immer sich mit Vaseline einreibt, Daumen dick, damit er schön flutscht. Und das
am
ganzen Körper. Und an meinen Händen ist es auch immer so. Ich habe einen beschädigten Säuremantel an meinen Händen und deswegen creme ich mich immer stark ein. Aber diese Kassiererin, die tut mir immer leid. Teilweise sind das so braune, verkrustete Borken. Das ist quasi dann die andere Seite der Servicewüste. Also die Service-Dienstleister, die Menschen, die an der Front arbeiten, sind auch Leute, die wir hier in dieser Sendung eindeutig in Schutz nehmen wollen. Wenn Sie, liebe Frontkämpfer der Servicewüste, anrufen mögen und mal Ihre Geschichten von Kunden erzählen, können Sie das auch gerne tun. 0331 70 99 111.
Wie ist die Nummer nochmal?
0331 70 99 111. Auch Service von uns, das wird es so oft sagen.
Das stimmt. Bist du eigentlich ein Freund von so einer Eventkultur, dass man so essen geht, aber es ist mehr als Essen, dass man auch dann kommt noch ein Jongleur vorbei?
Ja, Churrasco mag ich zum Beispiel gerne, wenn da irgendwie Fleisch direkt von der Kuh geschnitten wird, auf den Teller drauf und so. Das mag ich gerne. Oder wenn eben so Koch-Personalities im japanischen Restaurant auf dem heißen Stein nochmal der Lachs irgendwie zappelnd vor dir filetiert wird. Das finde ich ganz toll. Oder eben halt diese Zirkuszelte, wo dann so drittklassige Musical-Darsteller
Eckart Witzigmann,
Palazzo, wo die dann singen oder auf Einrädern dann fahren oder mit einem brennenden Röhrenrad durch die Manege fahren, während du dann irgendwie gegrillten Oktopus auf dem Teller hast. Das finde ich ganz toll.
Ja, aber ich war auch mal hier beim Brasilianer und dann sind die auch immer rumgelaufen. Wie heißt das, wenn die so rumgehen und immer Fleisch auf den Teller schmeißen? So Ronizio oder
Chorizo, nee.
Irgendwie sowas, ja.
Churrasco heißt
das. Das fand ich schon wieder ganz gut, weil ich finde, das muss aber auch schnell gehen, weil ich mag das auch nicht, wenn du so gängemäßig. Ich war übrigens mal essen in diesem Laden da, wo du, hast du mir empfohlen, in Köln, so ein 2-Sterne Michelin oder wie das Ding heißt. So ein
Michelin-Männchen.
Die hatten 2 Michelin-Männchen ausgezeichnet bekommen. Und da habe ich so ein richtig teures, einzige Mal in meinem Leben, so ein 8- oder 12-Gänge-Menü. Mhm. Und ich fand es mega langweilig, weil du musstest dann zwischen immer warten und dann kamen immer die Kellner, haben sich weiße Handschuhe angezogen, um das Besteck nach jedem Essen auszutauschen.
Nee, Moment, das habe ich dir empfohlen, das war, was war denn das, wie hieß denn das? War das dieses,
das war in diesem
Hotel? Villa.
Ja,
ach so, Hotel. Ja, das ist auch schlechter geworden, das war erst ein 3-Sterne-Restaurant, dann haben sie den Stern weggenommen, weil das zu Etepetete war.
Ja, aber das hat mich dann wiederum genervt, weil das gab 8 verschiedene Sachen und am Ende war ich doch nicht satt, weil das alles super klein war.
Ich höre gerade eben von, aus unserer SPD-Redaktionszentrale, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, hier zu wenig volksnah sind. Wenn wir über so Sterneküche reden bei Radio 1 am Nachmittag.
Ich war in meinem Leben einmal beim Sternekoch. Mhm. Einmal. Und das war scheiße.
Ja.
Egal.
Per Steinbrück ist demnächst an den Reglern in Deutschland und der hat heute, glaube ich, das Ende des Kapitalismus ausgerufen. Deswegen würde ich an unserer Stelle jetzt mal ein bisschen die Flamme auf kleiner stellen.
Das hat doch nichts mit Kapitalismus zu tun, wenn man eingeladen wird.
Du wurdest eingeladen?
Ich lass mich nur einladen, zum größten Teil. Ich treffe mich mit Geschäftspartnern, sage ich, wir haben unheimlich wichtige Sachen zu besprechen. Am Ende kommt nichts dabei raus, aber wir haben gut gegessen. Das ist, finde ich, total wichtig, jetzt auch, wo ich irgendwie momentan, wo ich so verschiedene Arbeitgeber habe, mich immer mit denen jede Woche einmal zu treffen, um Sachen zu besprechen, die überhaupt nicht zu besprechen sind, aber einmal den Magen vollschlagen.
Bist du ein High-Maintenance-Künstler eigentlich? Also ein Künstler, der viel Wartung bedarf, wo man immer als Hierarch anrufen muss und gucken muss, ob es dir gut geht, ab und zu mal eine Dose Red Bull schicken oder irgendwie, keine Ahnung, mal eine neue Hose.
Ja, wäre schön, wenn ich das hätte, aber macht ja keiner. Da muss man ja auch drum kämpfen, da muss man sich ja vorher anmelden irgendwie. Und dann
weiß ich gar nicht, ich bin da auch immer zu genannt und zu schamhaft, aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man einfach, wenn man einfach Produkte schickt, einfach irgendwas. Der neuer Pager zum Beispiel, ein neuer Pager mal rauskommt. Was machen eigentlich, wo sind eigentlich diese Pager? Was ist eigentlich mit der Pager-Industrie los?
Das ist in den 90ern gewesen, das ist uralt. Aber ich muss noch eine Sache erzählen. Hm? Es gab eine Videothek bei uns damals in Hamburg, Hamburg-Eidelstedt, Stefans Videos. Und der hatte tatsächlich...
Mit Apostroph nach Stefan, ne?
Ja, und Stefan hatte wirklich, ist kein Witz, der hatte eine Videothek und hinter dem Tresen war einfach so ein Gyros-Spieß aufgebaut. Und dann konntest du gleich Gyros mitnehmen. Und die ganze Videothek,
aber
die ganze Videothek hat nach Gyros gerochen.
Ja, aber und, nicht vergessen, dass Gyros immer zurückspulen.
Ja, das ist wirklich wahr gewesen. Es gab da Gyros, also entweder im Fladenbrot mit Zwiebeln oben drauf und Kraut. Er hatte so eine Schale mit Krautsalat, ein Messer, den Gyros und sonst gab es nichts. Sonst konntest du hier Filme leihen und Videos.
Ja, der Laden hieß wahrscheinlich Stefans Video und mehr.
Nee, leider nicht, aber wer, vielleicht heißt er inzwischen so. Ich war jahrelang nicht mehr da. Bin gespannt, ob es den Laden noch gibt.
Es gibt bei uns in der Nachbarschaft eine Schneiderei. Ja. Damenmode, Kindermode und mehr. Was ist denn da das und mehr? Also Damenmode, wahrscheinlich Herrenmode, aber vielleicht ist da ja auch irgendwie was und mehr was Überraschenderes als einfach nur Herrenmode.
Einfach vielleicht ist es auch eine Eventkultur, die da stattfindet.
Und mehr. Oh, gleich möchte ich nach dem nächsten Titel, Olli, dir eine neue Geschäftsidee, Stichwort Servicewüste Deutschland, die in Köln gerade um sich greift. Und ich weiß auch nicht, ob das in Berlin eventuell auch so schon am Start ist. Das Pottery Art Café. Pottery ja. Art Café.
Da bin ich mal gespannt, was das ist.
Das ist eine Weiterentwicklung von Pottery Slam. Das machen die jungen Leute, Töpferwaren an Wände hauen. Das heißt Pottery Slam und da treffen die sich mit Hip-Hop-Klamotten und machen Pottery Slam zusammen.
Das musst du mir gleich in Ruhe nochmal
erzählen. Ja, genau. Gleich also Pottery Art.
Jetzt kommt ein Song, den habe ich ausgesucht, Jan. Oh. Und zwar was ganz Seltenes aus den 70er Jahren, eine Band, die kaum noch einer kennt, vielleicht ein paar alteingesessene Radio 1-Hörer, Little Feat. Der Song heißt Willin, ist eine wunderschöne Nummer. Auch mal für dich wieder was zum Entdecken.
Oh, das freut mich. Ich muss übrigens mein Mikrofon leiser machen und näher rankommen, sonst übersteuert es.
Komm mal ein bisschen näher ran, du süße Maus.
So, hallo.
Hallo.
Hey, Olli.
Du hast wunderschöne Lippen. Du bist eine tolle Frau geworden.
Ey, nimm mal bitte deinen großen Zeh aus meiner Nase.
Ab geht's, Little Feet.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ganz kurz mal, Herr Hübner, du fandst das Lied eben nicht gut, was ich gespielt habe?
Doch, das war super, natürlich,
klar. Nee, hast du eben voll abgemeckert und kamst du mit so einer Fresse rein.
Nein, ich habe doch nicht so abgemeckert. Na, stimmt, das stimmt doch wirklich fast gar nicht.
Eine Mütze voll Kotze, Olli, das schreibt auch die Community, habe ich jetzt gerade hier gelesen.
Aber doch nicht über dieses Lied, oder?
Nee, das ging eher um unsere Moderationsleistung, wobei das Wort Moderationsleistung komplett in Gänsefüßchen gesetzt ist.
Herr Hübner, wie lange bist du eigentlich schon bei Radio 1?
Seit 12 Jahren.
Seit er damals die Hitparade beim ZDF nicht mehr gemacht hat.
Genau, ich durfte ja nicht mehr.
Und gab es eigentlich in den ganzen 12 Jahren jemals blasiertere Arschgesichter als uns hier, die hier gearbeitet haben?
Selten.
nenn mir einen, von dem du denkst, das war damals eine ganz...
Das geht einfach aus dem Kopf so gar nicht, so geht nicht.
Kannst du nicht einen sagen?
Nee, geht nicht einfach.
Wir sind wirklich die blasiertesten Arschgesichter, die du jemals
gearbeitet hast. Es gab noch schlimmere, aus dem Kopf einfach niemanden anders sagen jetzt.
Ach so.
Hat Olli Pocher hier mal moderiert?
Nee, hat er nie.
Olli Pocher ist doch kein... Entschuldige mal, warum hackst du denn jetzt hier Olli auf...
ich wollte gerade eine Überleitung machen.
Solo ist.
Weil er wieder Single ist.
Ja, das ist übrigens gar nicht so lustig.
Nee, ist es nicht.
Ist nicht so lustig.
Der hat drei Kinder.
Das Leid der anderen soll nicht unsere Freude sein, Olli. Das ist wirklich ganz uncool.
Ich wollte doch nur wissen, ob der hier mal moderiert hat. Ich habe nicht gesagt, dass das ein blättiges Arschgesicht ist. Ich wollte erstmal grundsätzlich wissen, weil hier hat doch jeder schon mal moderiert.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen.
Aber die meisten. Sag mir einen, der noch nicht moderiert hat bei Radio
1. Mola Adebisi, war der mal hier?
Bestimmt. Nee. Hat er nicht mal die Hörbar Adebisi gemacht?
Ja. Das stimmt. Na gut, ja, wir müssen jetzt weitermachen. Eventkultur. Wann warst du das letzte Mal richtig schön essen? Ist auch gut, wenn diese Mischung aus Duzen, Herr Hübner. Mhm.
Ja, Duzen Herr und Herr Hübner ist hübsch.
Genau.
Ja,
wann hast du nett. Was lassen wir so eventmäßig essen? Richtig gut essen.
Richtig gut essen.
So mit der Frau oder mit dem Freund oder. So richtig gut essen.
Also richtig gut essen, meinst du?
Oh, ist Event ist eigentlich schon, wenn man mit dem Polo durch den McDrive fährt oder ist das noch nicht Event genug?
Nee, das ist noch kein Event-Charakter.
Das kommt ein bisschen auf den Polo an, finde ich.
Ja, stimmt. Monster Truck Polo, dann ist es ein Event.
Ja, eventuell.
Ich war in den 90ern das letzte Mal in Holland essen.
In den 90ern?
Ja, in einem stillgelegten Kino wurde ich von einer Holländerin eingeladen und dort hatten die Betten verteilt, kein Witz. Da waren überall Betten verteilt, so 12 Betten waren das in dem ganzen Hotel und sie hatte ein Bett für uns reserviert und dann gab es ein 5-Gänge-Menü, man hat im Bett gegessen und die Betten waren so ungefähr in 5 Meter Abstand immer verteilt und neben uns waren drei Frauen. Ich glaube, die waren alle der gleichgeschlechtlichen Liebe orientiert, sage ich mal. Und irgendwann haben die immer rumgeknutscht zwischen den Gängen so. Und es war ein ziemlich smarter Manager, der da gearbeitet hat. Mhm. Der sah so George Clooney-mäßig aus. Und der ist immer so rumgelaufen und hat es auch wirklich ganz smart gemacht. Mhm. Und dann lief da so trance-mäßige Musik. Und dann haben wir da gegessen. Und irgendwann kam man mit einer Tube Öl vorbei und hat den drei Damen, die am Nebenbett waren, das ist kein Witz jetzt, haben die angefangen, ihre Leggings sich runtergezogen. Mhm. Und da hat er denen die Hintern massiert. Der hat denen wirklich die Hintern massiert und das direkt gemacht am
dann
Nebenbett.
Dann wurde es doch zum Fünf-Stänge-Menü.
Na, es ist einfach wirklich so passiert. Und das war so Event-Charakter, der hier in Deutschland nicht funktionieren würde. Wer würde denn essen gehen, sich in einem Bett ein Fünf-Gänge-Menü also servieren lassen und dann noch eine Arschmassage bekommen wollen?
Ich krieg gerade eine Pointe gepostet. Olli, die muss ich mal eben kurz einfügen, damit die Leute lachen vom Radio.
Ja.
Apropos Olli Pocher. Schon die zweite Schmuckdesignerin in jüngster Zeit, die keine kurzen verträgt. Ja, das ist eine Pointe aus dem Internet.
Jetzt hast du meine Eventgeschichte kaputt gemacht.
Aber ich bin ausgestiegen, als der Manager reinkam mit dem Öl und ich habe dir das nicht geglaubt, Olli. Sicher, dass es nicht irgendwie einfach nur ein Pilztrip war?
Ich schwöre, das war in Utrecht war das. Es ist wirklich
Utrecht?
In Utrecht war das. Und zwar, und dann um 0 Uhr war die Eventkultur vorbei und dann ist ein Loch in der Mitte von diesem aufgegangene Klappe und da haben zwei Inder rausgeguckt und dann mussten wir alle aus den Betten raus, mussten uns an Tresen setzen, haben einen Cocktail bekommen. Dann wurden die Betten eingeklappt und wurden innerhalb von 5 Minuten in dieses Loch befördert und dann wurde das zu einem Dancefloor umgebaut.
Und wo bist du aufgewacht?
Und aufgewacht bin ich bei der Dame zu Hause am nächsten Morgen. Ist aber nichts gelaufen, wirklich nicht. Naja,
also 0331 7099 111. Wenn Sie damals dabei waren in Utrecht, als Olli Schulz eingerieben wurde mit Sonnenblumenöl von dem Manager und zwei Indern in einem Loch, einem Bettloch.
Gott, ey, was eine Höllengeschichte.
0331 7099 111. Wir machen erstmal kurz ein bisschen Musik und legen uns neue Pointen aus dem Internet über Olli Pochers Beziehungsende zurecht. Und dann geht's gleich richtig zur Sache. Und wir ergründen auch mal, woran es denn gelegen hat. Obwohl wir gar keine Ahnung haben, woran es gelegen haben könnte. Aber Mutmaßungen sind die neuen Fakten. Was? Woran es gelegen?
Habe ich gestern auf RTL gesehen, da gab es so eine Celebrity-Sendung. Er war immer unterwegs, hat Party gemacht und dann haben sie die Twitter-Accounts von den beiden, von Oliver Pocher und seiner Frau verglichen. Und sie hat immer Sachen geschrieben wie, hey, jetzt haben die drei Kinder Virus und ich habe den Virus jetzt auch und lieg krank rum. Und er hat Sachen gepostet wie, cool, heute Abend mit Tommy Gottschalk in der Sendung und hier Party, Party, Party. Und die haben einfach aneinander vorbeigelegt. Er hat mehr dieses öffentliche Celebrity-Leben gelebt.
Sie während war die zurückgezogene Hausfrau.
Die depressive Mutter, die zu Hause mit den drei verzogenen Kindern
in Miami sitzt,
genau.
Warum eigentlich in Miami? Erklären wir gleich nach dem nächsten Song, den Olli Schulz ausgesucht hat.
Was nee, habe ich nicht jetzt ausgesucht. Der wurde von der Radio 1 Redaktion ausgesucht.
Dann kommt hier Wakefield und Saturday Night. Oh, Olli?
Ja?
Ich habe jetzt gerade, muss noch eben kurz meine Schokolinsen hier aufessen.
Du isst immer in der Sendung.
Ja, das weil ist so ein es ist einfach zwei dir. Stunden Radiosendung. Das ist doch wirklich ein bisschen zu lang, um dann nicht zu essen, oder?
Ja, aber jede Zeit. Ich habe nichts zu essen mitgenommen, weil ich so spät erst losgefahren bin.
Hättest du Lust, eigentlich ab morgen einzusteigen beim Spiegel? Die suchen noch Chefredakteure.
Ja.
Und wir haben uns ja schon vor einiger Zeit hier mal zu Spiegel TV geäußert.
Ja.
Dass wir quasi auch aus dem Stegreif sofort eine Spiegel TV-Sendung zusammen kompilieren könnten. Ich würde mir auch zutrauen, aus dem Stegreif einen Spiegel zusammenzustellen.
Eine ganze Zeitung, meinst du?
Das Spiel ist ja keine Zeitung, ist ja ein Magazin.
Das ganze Magazin selber zusammenstellen.
Ja, also mit dir zusammen, das würde ich schon hinbekommen. Also es müsste immer eine Geschichte, eine investigative Geschichte sein, immer was irgendeiner rausgefunden hat, was noch nicht da war vorher. Zum Beispiel, keine Ahnung, Gorleben ist kein gutes Endlager.
Und was ich machen würde, ein Gimmick, Spiegel mit Gimmick. Das ist immer ein
Gimmick. Ja, das ist sehr gut, das ist
eingeschweißt
sehr gut.
Und dann ist in jedem Spiegel irgendwas dabei.
So ein Zeppelin in Form von Rudolf Augstein vielleicht.
Ja, oder von Kim Jong-il, wer heißt sein Sohn nochmal, der neue Chefmeister?
Kim Jong-tu.
Genau, eine Perücke mit seiner Frisur oder irgendwie sowas Witziges, was so einen kleinen Gag noch irgendwie mit
oder einbauen. Oder Urzeitkrebs, und wenn man die lang genug hegt und pflegt, dann sehen die irgendwann aus wie Stefan Niggemeier.
Das ist eine gute Idee. Die Niggemeier-Urzeitkrebse.
Genau.
Finde ich gut.
Ich würde viel mehr Comics in den Spiegel rein, weil das Problem ist ja, dass die jungen Leute den Spiegel nicht mehr lesen. Viele junge Leute haben keinen Zugang zum Spiegel, auch übers Internet wissen die den nicht zu erreichen und deswegen müsste man die jungen Leute einfangen mit Gimmicks, mit vielleicht Detektivgeschichten.
Britta, Hm? Britta?
Britta?
Liest du den Spiegel eigentlich?
Ich lese den Spiegel eigentlich, wenn dann nur online, ab und zu mal. Mhm.
Weil du auch ein servicebetonter Mensch bist und lieber online was liest, als sich noch eine Zeitung zu kaufen, oder?
Kostenlos halt.
Ja, es geht schneller. Also, und es interessieren einen ja auch nicht immer alle Themen. Man sucht ja dann in der heutigen Zeit doch eher aus, was einen interessiert. Mhm.
Was könnte man am Spiegel besser machen, jetzt wo der führungslos durch den Zeitungsorbit taumelt und demnächst da neue Chefredakteure ran müssen? Was würdest du am Spiegel ändern, damit er noch erfolgreicher wird, noch besser wird?
Wir müssen natürlich noch hoffnungsvollere Fälle aufdecken und der Menschheit wieder Mut geben.
Und sich mehr um den kleinen Mann auch mal kümmern.
Endlich
mehr, ne?
Mal, natürlich, genau.
Selbstverständlich. Auch der kleine Mann muss ja wieder den Spiegel lesen.
Der Spiegel ist sehr liberal geworden. Der Spiegel muss wieder zurück zu seinen ja, Linksliberalen. Es muss mehr linker werden. Der Spiegel muss linker werden.
Linker und voll.
Ja. Ja, was jetzt aber wirklich das Hauptthema ja war ja eigentlich Servicewüste Deutschland.
Entschuldigung, aber das hat doch im weitesten Sinne auch was mit Service zu tun. Natürlich muss man als Redakteur auch servicemäßig im Hinterkopf haben, dass der Kunde, der Leser bedient werden muss. Auch das kann man irgendwie alles irgendwie aufs Thema drehen.
Richtig. Man sollte vielleicht auch das Niveau etwas senken, damit es auch mehr Leser gibt einfach.
Sehr gut. Dass der Spiegel vielleicht so ein bisschen so ein Tittenblättchen wird wie der Fokus oder so.
Genau, ein paar Titten aufs Titelblatt natürlich. Mhm.
Aufs Titelblatt.
Na gut, ganz kurz mal jetzt trotzdem zur Servicewüste. Bist du irgendwo, arbeitest du als Barfrau oder ähnliches? Hast du so einen Job in dem Bereich? Bist du jemand?
Ich habe nebenbei öfter mal im Service gearbeitet. Also in einer 24-Stunden-Kneipe zum Beispiel, was sehr amüsant war.
Aber bist du eine gute Servicekraft? Meinst du, der Deutsche braucht mehr Service oder ist der Deutsche eigentlich nur, fühlt er sich wohler, wenn er unfreundlich behandelt wird?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Am angenehmsten ist eigentlich unaufdringlicher Service und das haben viele irgendwie nicht raus. Also man kennt das ja, wenn man zum Beispiel in Klamottenläden geht, dass direkt die Verkäuferin angerannt kommt, kann ich Ihnen helfen?
Ja, das nervt.
Und
das
nervt ja total. Also ich finde es schöner, wenn ich reingehe, die Verkäuferin einen grüßt, man sieht, sie hat einen gesehen und dann vielleicht noch anbietet, wenn ich Ihnen helfen kann, sagen Sie Bescheid.
Das finde ich auch gut. Was mich auch immer nervt, wenn ich abends mit Geschäftspartnern ins Bordell gehe, dass dann gleich die ganzen Prostituierten kommen und mit einem schlafen wollen. Also das ist auch so eine Sache, dass die nicht erstmal an der Bar sitzen bleiben, aber dann sehen die, da kommen neue Geschäftsleute rein, irgendwie Taschen voller Geld und dann wird man gleich dumm von der Seite angequatscht. Das ist irgendwie.
Genau, und dabei sollten die doch eigentlich warten, dass ihr euch die aussucht und nicht andersrum.
Genau.
Ja, genau, und dann wird man da so angetatscht von allen Seiten. Also mit Jan Böhmermann, also einmal die Woche, jeden Sonntag jedenfalls, wenn wir fertig sind mit unserer Radiosendung, dann gehen wir ins Artemis.
Schön ins Artemis und dann einmal all you.
All you can eat. Und dann ist es jedenfalls so, dass ich mit Jan da in Unterhose irgendwie durch die Gänge laufe und man wird von allen Seiten vollgequatscht, ne? Also das ist...
Speziell seit du deine kurze Unterhose wieder anhast. Also die lange war ja, da haben sie dann immer ein bisschen Abstand gehalten, weil die auch schon gerochen hat nach dem langen Winter. Aber seit du die kurze wieder hast, Olli, ist es wirklich mal eine helle Freude mit dir im Artemis.
Du weißt, dass ich eine eigene kleine Kolumne hier bei Radio 1 habe. Die würde ich gerne kurz abfeuern.
Gerne. Wie heißt die Kolumne? Ist sie neu jetzt oder?
Nee, die kennst du schon.
Oh, wie heißt sie denn?
Fashion Tips.
Oh, wie geil.
Mit Olli Schulz.
Fashion-Tipps mit Olli Schulz.
Ja, Fashion-Tipp heute ist die Leggings, die Männer-Leggings, wird diesen Sommer wieder ganz stark in Mode kommen. Mein Vorschlag für alle Männer ist... Ich habe es gerade wieder auf den Knopf gedrückt. Ja. Kaufen Sie sich eine Leggings, am besten eine blaue oder eine gelbe Leggings, die kann man dann mit Aufklebern oder mit Edding irgendwelche individuellen Sachen draufmalen. Und keine normale Hose mehr, eine Strumpfhose oder eine Leggings, die mit Edding bemalbar ist und dann schön ein paar coole Sprüche drauf.
Was viele nicht wissen, man kann ja auch Strumpfhosen ummuddeln zu Leggings, indem man einfach die Füße abschneidet unten.
Oder wenn man die Strumpfhose lang genug anbehält, dann wird da irgendwann die Flüssigkeit der Beine verschmelzt so dann und dann ist das so eine gallertartige Masse, die aber so auch fest wird mit der Zeit. Und dann ist das so ähnlich wie eine Latex-Leggings, wenn man auch kein Geld hat, aber vielleicht sein Sexleben ein bisschen aufpeppen will. Mein Vorschlag für alle Männer diesen Sommer, die Männer-Leggings. Einfach mal eine gelbe Leggings tragen und ein paar witzige auch die Iron Maiden-Aufkleber raufmachen, Relikte seiner Kindheit.
No Nazis, No Nazis. So ein Aufnäher.
Oder auch so Sprüche, ich war auf Sylt oder Abi 2002.
See you tonight, aber see you dann mit C-U und dann eine 2 und dann ein N und dann eine 8. See you tonight, aber so...
Und wenn man so schöne, dicke, fette Oberschenkel hat wie ich, dann kann man auch richtig viel draufschreiben. Ne? Mhm. Noch Privattelefonnummer,
Internetadresse.
Handynummer, Internetadresse, genau.
Und also für Links zum Beispiel, die schönsten Links.
Aber nur Links aufs Bein dann, ne?
Ja. Und letzte Woche übrigens, muss ich ganz kurz mal im Stichwort Servicewüste Deutschland, fand ich ganz toll, bei der Bild am Sonntag, haben sie die 1000 besten Internetadressen abgedruckt.
Und
dann war google.de.
Und auf Platz 1 war Google.
Nee, es gab nicht durchnummeriert, einfach die 1000 besten, was es alles so gibt.
Ja.
Das ist mal Service. Da denkt man an Zeitungsmacher, denkt man endlich mal an den Leser. Endlich mal.
Die sind alle so fertig, so besoffen da, die Bildzeitungsleser, die raffen das doch gar nicht. 1000 Seiten. Obwohl, meinst du, das ist einer, der hat alle 1000 Seiten überprüft?
Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben so stichprobenartig 2, 3 überprüft und den Rest einfach so hingeschrieben.
Das ist auch so eine Sache, dieses so Internet.
Ist die Rubrik jetzt vorbei oder ist...
Die Rubrik ist vorbei, das war Männer-Legends, habe ich schon gemacht.
Musst du noch kurz den Abbinder machen, musst du den Jingle nochmal spielen?
Nee, achso, muss ich den nochmal spielen?
Ja, damit die Leute wissen, dass die Rubrik zu Ende ist.
Achso, warte ganz kurz, da muss ich hier wieder mein Handy anschließen, da muss ich kurz den Code entsperren.
Boah, Servicewüste, Deutsche. Aber was hast du für einen Code, auch dein Geburtsdatum?
Nee.
Dein Handycode?
So ähnlich.
000.
Warte, 0? Jetzt muss ich noch den richtigen Knopf finden, jetzt geht's los.
Fashion Tipps.
Oh, wie geil.
Mit Ali Schulz.
Ja, das
Rubrik war zu Ende. Aber guter Tipp mit Leggings, finde ich gut.
Ist ein guter Tipp gewesen,
ja,
oder?
Und nächste Woche dann Fashion Tipps mit Olli Schulz, die Jeggings.
Was ist die Jeggings nochmal?
Ja, das wirst du uns dann nächste Woche
erklären. Also Jacke und Leggings in einem, so ein Ganzkörperding, ne?
Jacke und Leggings in einem. BH und Leggings in einem.
Britta, bist du noch da?
Ich bin noch da, Jan.
Das war Olli. Ich bin Jan. Ich habe diese sonore, diese sehr tiefe, diese Andrea Bocelli-Stimme und Olli ist eher so Sarah Brightman.
Bist du auch der Meinung, die Serviceleistung in Deutschland dümpelt orientierungslos durch die Gegend? Lass uns noch kurz ein bisschen philosophisch werden, Britta. Dass es wirklich der Fall ist, dass man heutzutage gar nicht mehr weiß, also will man eigentlich gut bedient werden, will man schlecht bedient werden? Will man einfach nur in den Laden gehen und sagen, ich will die Nummer 13 mit Doppelkäse? Oder will man doch ein bisschen mehr irgendwie eingebunden werden? Will man auch mal in die Küche eingeladen werden? Will man einen kleinen Gruß aus der Küche kriegen vom Koch, dass es noch so irgendwie so eine Pistazie mit Käse überbacken gibt zwischendurch? Wie ist dein Verhalten? Was möchtest du für dein Geld haben?
Also ich möchte für mein Geld feine Nuancen haben.
Ja, was ist eine Nuance?
Nenn eine Nuance. Die dann alle 2 Minuten ankommen und schmeckt und ja, der Chef steht heute selber in der Küche schön
gut.
Und er lässt fragen, wie es schmeckt und die dann die ganze Zeit so nerven, dass man gar nicht zum Essen kommt.
Also ich habe noch nie gehört, der Chef steht heute selber in der Küche und möchte wissen, wie es schmeckt. Aber das wäre doch mal schön.
Du, was mir kürzlich passiert ist, eine wahre Geschichte, da habe ich einen Kaiserschmarrn zum Nachtisch bestellt und dann kam die Bedienung und hat den Kaiserschmarrn gesehen und sagte, der sieht aber gut aus, hat das Fotohandy rausgeholt und hat die Bedienung mein Essen fotografiert mit so Lauten wie boah, krass, boah, boah. Und hat dann den Kaiserschmarrn fotografiert. Wofür? Hat die irgendwie einen Tumblr-Blog oder was? Die geilsten Essen aus der Küche.
Das ist ja auch ein bisschen wie Loriot mit, nun lassen wir das Kind doch mal nach vorne. Was ist denn das? Das sieht aber gut aus.
Boah, dann hat sie so boah gemacht und das Essen, mein Essen fotografiert. Ja, überhaupt war. Leute, die Essen fotografieren. Ist auch so ein Berlin-Ding, ne? Leute, die ihr Essen fotografieren. Es gibt mittlerweile sogar schon Leute, die fotografieren, wie Leute ihr Essen fotografieren. Also als nächstes gibt es dann Leute, die fotografieren, wie andere Leute ihr Essen fotografieren.
Die Babuschka-Variante sozusagen.
Genau, so ein bisschen, Matruschka.
Ne? Matruschka. Wollen wir noch ein bisschen Musik hören?
Nee, ich möchte gerne mit Britta ganz kurz nochmal über das Ende von der Beziehung von Olli Pocher und Alessandra Meyer-Wölden sprechen.
Britta, du bist jetzt unsere Celebrity-Reporterin, die wir jetzt ausgesucht haben. Jeden Sonntag rufst du uns an und gibst uns die heißesten Tipps über die Celebrity-Welt aus Deutschland. Ja, wollen wir das so machen?
Das mache ich sehr gerne.
Was war los bei Olli und Sandy?
Warum haben die sich getrennt?
Ja, wahrscheinlich hat er auch zu wenig Kohle. Sie wollte natürlich einen erfolgreichen Mann haben.
Der hat Scheine ohne Ende, Olli Pocher, wirklich. Der muss sich darüber keine Sorgen machen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich auch wirklich auseinandergelebt. Man steckt ja nicht drin.
Wer nächste Woche dann Olli Pocher bei uns in der Sendung. Oder wie heißt die andere? Sandy Meyer-Weldon ist das doch, ne?
Weldon. Sandy Meyer-Weldon. Britta, vielen Dank für diese offenen Worte. Wir müssen jetzt einen Song spielen, um wieder ein bisschen runterzukommen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann um die Ehe der Van der Vaarts geht. Mit tiefen Einblicken.
Jetzt kommt erstmal ein Song, den habe ich ausgesucht. Auch wieder guter alter Klassiker, 70er Jahre. Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. Ein Stück heile Welt.
Hier ist Radio 1, Tschernos Turnshow am Sonntagnachmittag. Es ist 16:53 Uhr. Am Mikrofon ist Tscherno und Jobatai. Hallo.
Hallo. Und gleich rufen wir wieder unsere Mama an.
Ja. Außerdem gleich in Tschernos Turnshow die großen 5, definiert von Tscherno und Jobatai.
Die großen 5, unsere Rubrik, die wir natürlich auch diese Woche wieder ausführlich besprechen werden. Thema diese Woche, die großen 5 Trennungsgründe.
Die großen 5 Trennungsgründe.
Und hier ist schon mal der Trailer zum Teasen, das Intro.
Was? Ach so, Moment.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Der Jingle ist so gut, Olli. Ich krieg da mal schon Gänsehaut, wie wenn die Eurovisionshymne läuft, weißt du?
Ja, das ist so ein bisschen so, das hat was Besonderes. Das ist so wie wenn Nick Cave, das könnte auch von Nick Cave sein. Also von der Tiefe her, finde ich, so ein bisschen.
Der Jingle?
Ja.
Gleich also in der zweiten Stunde von Sanft und Sorgfältig hier bei Radio 1, die großen 5. Bis dahin gibt's noch ein bisschen Musik und auch einen kleinen Tipp, den haben wir für Sie extra rausgesucht und vielleicht...
Und es gibt in der nächsten Stunde auch noch die Rubrik Entweder oder, sonst foltern dich die Taliban.
Genau, und außerdem haben wir in der nächsten Stunde noch...
Olli Pocher hier live im Studio, der sich kurzfristig bereit erklärt hat, vorbeizuschauen.
Und jetzt erstmal noch einen kleinen Tipp für Sie.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sie können natürlich auch gerne bei Radio 1 anrufen, wenn Sie privat mit Thomas Hübner reden wollen über irgendwelche Sachen. Thomas Hübner ist so ausgeglichen, der wirkt so cool, entspannt. Ich glaube, der weiß auf alle Probleme der Welt einen Ratschlag.
Das ist der Ralf Bauer von Radio 1.
Er ist ein erleuchteter Buddha, so ein bisschen kommt er so
Yoga-mäßig. Das ist total nett von dir. Komm doch in meine Therapiestunde nachher.
Bist du wirklich ein Typ, der... Bist du Therapeut?
Nee, nicht die Bohne. Hobby-Therapeut. Aber dir wüsste ich bestimmt was zu erzählen, wenn du mir erstmal was erzählst.
Ja, du hast irgendwas total Erleuchtetes. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Gleichgültigkeit nach 12 Jahren Radio 1. Ich habe keine Ahnung, was es genau jetzt ist. Ich bin unsicher.
Ich ruhe einfach tief in mir.
Du bist ein erleuchteter Buddha. Yes. Muss man Angst haben vom Sterben, frage ich jetzt mal. Direkte Frage, die große Urfrage der Menschen. Das frage ich, ich möchte einfach jetzt von dir ganz kurz... Du, Thomas Hübner, ja. Ne? Muss man Angst haben vorm Tod sein?
Ich finde, das sind ja zwei verschiedene Fragen.
Also Sterben ist scheiße.
Aber Tod sein ist, glaube ich, okay.
Tod sein ist okay.
Ja, wenn man es erstmal hinter sich hat, ist, glaube ich, in Ordnung.
Okay, gut zu wissen. Also wenn Sie gerade sterben, liebe Radio 1-Hörer, und die GfK hat ermittelt, das sind gar nicht so wenige, dann beißen Sie die Zähne zusammen, gleich ist vorbei und dann wird schön.
Ist das, oh Gott, ist das schon wieder makaber.
Schön habe ich makaber, nicht gesagt, ja.
Was?
Schön, also, schön habe ich
aber nicht
gesagt.
Aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm.
Ne, ist in Ordnung, habe ich gesagt. Ist okay.
Aber Olli, der Tod gehört doch zum Leben dazu. Uns erwischt es alle.
Das ist wahr. Und wenn man stirbt, hat mir jemand gesagt, dann stirbt die Welt ja mit. Deswegen muss man sich gar keine Sorgen machen. Weil es ist, glaube ich, oft so, dass man sauer ist, weil die anderen noch leben. Mhm. Aber das ist Quatsch, weil wenn man stirbt, dann stirbt die eigene Welt.
Und frei nach Loki Schmidt, wir alle bestehen ja aus Molekülen. Und wenn wir tot sind, dann gibt es die Moleküle ja immer noch. Die setzen sich ja nur anders zusammen. Und wenn wir ganz viel Glück haben und Kommissar Zufall...
Ein Springbrunnen wird aus mir.
Oder irgendwas anderes. Und wenn Kommissar Zufall dann setzen wir uns irgendwann wieder zusammen in ein paar Milliarden Jahren. Wenn die gleichen Atome und Moleküle sich wieder zusammenfinden. Denk doch mal drüber nach.
Das dauert ein paar Milliarden Jahre?
Ja, je nachdem. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass dieselben Moleküle wieder in selber Form zusammenfinden.
Ich habe immer als Kind bewusst darüber wird, dass man irgendwann sterben muss. Dann habe ich immer den Rettungsanker gehabt, dass ich gedacht habe, die werden irgendwann in der Zukunft eine Zeitmaschine haben und werden mich immer wieder reanimieren können. Dass die nämlich immer wieder zurückfliegen und sagen, den Schulz, den holen wir uns nochmal in die jetzige Zeit. Der war damals schon so geil drauf, den will ich jetzt nochmal dabei.
Der war so gut, den brauchen wir.
Brauchen wir jetzt in der Future-Zeit auch.
Ja, und wo sind die Wissenschaftler, die Zeitmaschinen bauen? Sie sind momentan Stichwort, was ist los mit dem Bildungsstandort und Forschungsstandort Deutschland? Noch immer nicht so weit.
Du bist ja auch immer noch hier.
Stimmt. Du weißt auch nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache.
Ne? Wenn die Menschen mit fliegenden Skateboards durch die Gegend sich bewegen? Oder vielleicht in großen, gigantischen Sorbing-Bällen?
Das und alles mehr machen wir. Nächste Woche ist die große Future-Show hier. Das Thema ist Zukunft. Genau. Wie sieht die Welt nächstes Jahr aus? Das ist das Thema nächste Woche.
Die Zukunft.
Nächste Woche ist das Thema Future. Wie sieht die Welt nächste Woche aus?
Genau, wie sieht die Welt Montag aus? Am nächsten Sonntag wird das besprochen bei uns.
0331 70 99 111, wenn Sie das etwas tristere Thema Servicewüste Deutschland mit uns besprechen wollen. Aber es gilt ja der alte Satz, die Wüste lebt. Man denkt erst, es ist nur Sand und es ist nur Staub. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut unter die Steine, dann sind da kleine Eide. Kleine Service-Oasen, wo dann doch es richtig funktioniert. Wenn Sie so Betreiber einer Service-Oase sind, zum Beispiel, wenn Sie ein kinderfreundliches Café in Berlin-Friedrichshain aufgemacht haben.
Das Harlekin zum Beispiel.
Genau, wo Sie zu allen Leuten gleich nett sind, egal ob groß, ob klein, dann rufen Sie doch an 0331 70 99 111 mit so selbstgebackenen Cookies und einem Käsekuchen, der aber noch einen Moment im Ofen stehen muss und so, und einer Möhrensuppe, die seit 5 Tagen auf dem Herd köchelt und so ganz schmierigen, ungewaschenen Handtüchern, die sich da mal hinter den Gürtel klemmen. Dann rufen Sie einfach an 0331 70 99 111.
Und wenn Sie noch Vorschläge haben, wie Radio 1 noch servicefreundlicher werden kann, wie Radio 1 sich noch besser optimieren kann, was den Service angeht, was kann Herr Hübner noch tun? Er liest hier immer nur die Nachrichten, Verkehr, Wetter. Was kann er eigentlich noch machen? Vielleicht noch mal so einen Lifestyle-Tipp mit reinbringen.
Wassertemperaturen zum Beispiel. Wassertemperaturen auf Mallorca.
Ach, das ist ja eine schöne Idee.
Ja.
Wo kriege ich die her?
Internet, www.internet.de.
Ach, das wird überschätzt.
Oder die Marihuana-Qualität in der Hasenheide.
Die aktuelle.
Diese Woche gibt es wieder sehr gutes Dope in der Hasenheide. Fahren Sie jetzt sofort.
Genau. Gleich bei Radio 1 außerdem noch die großen 5 Trennungsgründe definiert von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben hier in ihrem Service-Sender Nummer 1.
Thomas Hübner fährt übrigens gerade wieder los in den Park und überprüft jetzt die Marihuana-Qualität. Ist gerade wieder...
Persönlich.
Persönlich, genau. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann besprechen wir mal die großen 5 Trennungsgründe einer Beziehung und natürlich unser Hauptüberthema: Servicewüste Deutschland wird nicht vernachlässigt. Wenn Sie Probleme haben mit dem deutschen Service, sich mal richtig auskotzen wollen, rufen Sie uns an. Nummer haben wir schon oft genug gesagt.
Genau, und wenn Sie jetzt Bock haben, passend zu Ihrem Marihuana-Rausch ein bisschen Reggae-Musik zu hören, hier kommt was Cooles von Bob Marley, Red Red Wine.
Oh, ah Jan, ich habe diesen Song immer geliebt. Ne? 95 kam die erste Platte von den Counting Crows raus. Ich habe die Platte rauf und runter gehört. Ne? Nur Hits auf der Platte. Mhm. Danach haben die nie wieder so eine gute Platte gemacht. Der Sänger wurde depressiv und sehr, sehr dick. Und das Problem ist, sie haben damit so eine Mainstream-Rockwelle ausgelöst. Ja. Und dann kamen ganz viele Bands, die das so ähnlich gemacht haben, aber nicht so geil. Also Matchbox 20 und Hoover Dam und wie die alle heißen. Die haben
Nickelback.
Alle diesen, ja, so ungefähr Creed. Und die haben alle den Style versucht, von Counting Crows zu covern, ja, von der ersten Platte. Aber nur die Counting Crows haben das damals par excellence gemacht, ne? Wie man so schön sagt. Und das nur mal so nebenbei. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Schoki gegessen.
Ach, schön, schön. Olli, es ist nun soweit. Seit einer Stunde und 15 Minuten warte ich auf diesen Moment.
Auf.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Anlässlich der überraschenden Trennung von Sylvie van der Vaart und Olli Pocher machen wir heute die großen 5 Trennungsgründe, definiert von Böhmermann und Schulz. Olli, auf Platz 5.
Auf Platz 5 bei mir, also in dem großen Trennungsgründe einer engen Beziehung ist immer noch, meiner Meinung nach, ungleiche Verteilung des Fun-Faktors im Leben. Der eine geht arbeiten, der andere machst du auf die Kinder auf, mhm, und man hat also das alte klassische Klischeebild aufgebaut und die Frau beziehungsweise der Mann, es kann ja auch mal der Mann sein, der zu Hause bleibt und aufs Kind nur aufpasst. Ne?
Was sagst du denn auch mal? Ich würde behaupten, in Berlin ist es 50-50.
Das glaube ich auch.
Ja.
Dass eine Person sich halt benachteiligt fühlt, mhm, und irgendwann merkt, da ist kein Spirit mehr in meinem Leben und so. Also ungleiche Verteilung des Fun-Faktors im Leben.
Ich habe auf Platz 5 ihr ES Germany's Next Topmodel wichtiger als, also die Teilnahme bei GNTM ist wichtiger als eine Beziehung. Und irgendwann, weil sie so viel rumjettet und mit Heidi halt in Los Angeles rumhängt, muss sie dann sagen, pass mal auf, entweder die Show oder du, und dann entscheidet sich für die Show.
Das ist ja eigentlich das Gleiche, was ich gesagt habe, ungleiche Verteilung des Fun-Factors,
genau,
im,
genau,
Leben.
Er sitzt halt zu Hause und ist neidisch darauf, dass...
Und raucht irgendwie Crack irgendwie und das Kind schläft,
genau,
die ganze Zeit.
Genau. Und sie ist bei GNTM und kommt groß raus. Das ist bei mir Platz 5. Platz 4?
Eifersucht bei mir. Platz 4. Er ist eifersüchtig oder sie ist eifersüchtig, mhm, weil sie ist wahnsinnig unattraktiv und hat sich einen wahnsinnig schönen Mann gesucht, was, mhm, ja sehr, sehr oft passiert. Dass ich,
das passiert oft, genau.
Dass Frauen, die viel Geld haben und deutlich älter sind, sich einen sehr jungen, schönen Mann holen, ja, und dann total eifersüchtig sind und den in Ketten legen. Und dann irgendwann wird der Mann unruhig, der schöne Mann, und verstößt die hässliche Frau aus seinem Leben.
Bei mir ist auf Platz 4 der großen Trennungsgründe, er ist 42 und sie ist 15.
Er ist fast wieder das Gleiche, ne?
Schon wieder sehr ähnlich, ja.
Ja, und dann kommt das aber... Dann wird
es, kommt aber erst 3 Jahre nach 3-jähriger Beziehung raus.
Okay, und dann aber unterbindet der Staat die Beziehung oder die Familie? Nee,
die gucken erst nach 3 Jahren auf den Personalausweis, beziehungsweise eher auf seinen, und sie hat ja noch gar keinen. Sie hat ja nur einen Kinderausweis. Und da fällt es dann auf.
Und da fällt es dann das erste Mal nach 3 Jahren auf.
Okay. Das aber ist ein Trennungsgrund, und zwar auch ein guter Trennungsgrund.
Platz 3 bei mir, Gewalt. Sie ist Berufsboxerin und ist mega aggressiv drauf und haut ihm jeden Tag... Wenn er auch nur den kleinsten Fehler macht, kriegt er von ihr links und rechts eine Kombi.
Suppe zu scharf.
Oder
Suppe nicht scharf genug, einfach immer einer in die Fresse gehauen.
Ich habe gesagt, nur 1,8 Millimeter soll die Rasennarbe hoch sein diesmal.
Bei mir ist auf Platz 3 der großen Trennungsgründe Heroin. Das lasse ich einfach mal so unkommentiert. Da steht aber, Heroin ist wirklich ein Teufelszeug. Direkt nach der ersten
Drogen, sag doch einfach Drogen.
Nee, Heroin.
Okay, Heroin.
Heroin.
Oft bei Pärchen zwischen 18 und 25, Trennungsgrund, er oder sie kifft zu viel. Einer in der Beziehung raucht wahnsinnig viel Marihuana.
Oft er.
Raucht Bong, sitzt zu Hause, sie macht schön Abendbrot und er holt erstmal den 1,40 Meter hohen Bong raus.
Ja, und er bastelt Bongs aus so alten Cola-Light-Flaschen, und zwar diese billigen, wo es 25 Cent Pfand für gibt, diese Billigdinger. Da bastelt er dann Bong. Er bastelt auch Bongs aus allem.
Ja, und er hat voll Bock drauf, auch noch so einen eigenen Bereich zu haben, so ein Partyzimmer, obwohl die eigentlich 2 Kinder haben. Das ist die beiden beiden Kinder müssen aber in einem Zimmer schlafen, weil er braucht ein eigenes Partyzimmer.
Kiffzimmer.
Ein Kiffzimmer, wo er mit seinen Kumpels Bong rauchen kann, aus selbstgemachten Colaflaschen.
Und dann suchen die immer Feuerzeuge und die sind immer in den Sofaritzen. Und das Sofa ist immer ganz, 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 ganz fleckig und eklig. Und da ist eine alte PlayStation 2 am Fernseher, an so einem kleinen Röhrenfernseher.
Und er verdächtigt immer sie, dass sie den Bobel geklaut hat. Da sollte noch irgendwo ein Zwanni so rumliegen.
Genau, genau.
Und dann wundern sich, dass die Kinder nicht schlafen können die ganze Nacht. Auf Platz 2.
Ist bei dir?
Gesprächspulver verballert. Am Anfang in der Liebelei, in der Phase der großen Liebelei, die gesamte Lebensgeschichte in- und auswendig erzählt, ja. Gesamtes Gesprächspulver innerhalb der ersten 2 Wochen rausgehauen und dann irgendwann nach 2 Wochen gehen eine Leere in den Köpfen der Partner, weil man sich alles schon erzählt hat.
Auch ganz, ganz schlimm, wenn man dann eben in Restaurants geht oder irgendwie zu anderen Gelegenheiten, wo man sich unterhalten muss und dann hat man nichts zum Erzählen. Ich gehe ganz gerne nur allein ins Restaurant, um mal zu gucken, wie viele Pärchen eben in dieser Situation ins Restaurant gehen müssen. Übrigens das Schlechteste, was man machen kann, wenn man sich nichts zu erzählen hat, ins Restaurant zu gehen. Man sitzt einfach 2 Stunden sich gegenüber und isst und es ist still.
Und wenn man dann noch in so einem Event-Restaurant ist, wo so ein Typ ankommt und, ey, ich mache ein paar Raps oder...
Aber das will man ja, das will man ja. Da muss man in Event-Restaurants gehen, damit was los ist, damit man was hat, worüber man sich unterhalten kann.
Mit anderen Worten, diese Event-Kultur, wo man so richtig gut bedient wird, ist vielleicht ganz gut, um über die eigene Tristesse hinwegzusehen.
Aber absolut.
Hat das doch wieder einen Vorteil, oder?
Genau. Aber das ist ein guter Trennungsgrund. Ich habe bei mir auf Platz 2, ich sage nur 2 Wörter, Veronika Ferres. Und zwar entweder ist er in Veronika Ferres verliebt oder heimlich mit ihr zusammen. Oder aber einer der beiden Partner findet Veronika Ferres gut bzw. schlecht und der andere eben genau das Gegenteil. Und das reibt sich dann eben über die Jahre, schaukelt sich das hoch und reibt aneinander und irgendwann bricht es auseinander.
So eine mächtige Charakterdarstellerin wie Veronika Ferres, die spaltet ja irgendwie das Fernsehvolk wie Moses damals das Meer.
Genau. Und auf Platz 1 der großen 5 Trennungsgründe.
Bei mir auf Platz 1. Auf Platz 1 bei mir Internetpornografie. Sie sitzt den ganzen Tag vorm Rechner und masturbiert, während er irgendwie hart im Büro arbeitet, kommt nach Hause, möchte gerne mit ihr Sex haben und sie ist total, also...
Ausgenudelt.
Derangiert im Kopf von diesen ganzen versauten Sachen, die sie sich angeguckt hat.
Bei mir ist auf Platz 1, einem Partner wurde eine Extremität amputiert. Und erst sagen noch beide, da können wir super mit umgehen, aber irgendwann beschleicht den, dem eben nichts amputiert wurde, doch das ungute Gefühl, dass es beziehungsmäßig einfach nicht reicht.
Ist das nicht so speziell?
Das kommt häufiger vor, als man denkt.
Paul McCartney fällt mir jetzt nur ein mit seiner Ex-Freundin.
Wie bitte? Nein, der wusste ja, der hatte nicht die Katze im Sack gekauft, der wusste ja schon, worauf er sich
einlässt. Ja, achso, du meinst, dass es erst versteckt
wird. In der laufenden Beziehung.
In der laufenden Beziehung.
Auf einmal kommst du nach Hause und dann kommt die Frau nach Hause und dann fehlt dem Mann das Bein zum Beispiel. Und erst wird noch drüber hinweggesehen und dann sagt man, ja, ich liebe dich trotzdem und so. Aber dann nach spätestens 2, 3 Wochen ist das einfach nicht, da kann man einfach nicht so einfach mit umgehen. Und dann sagt man meldet sich, wenn man sich getrennt hat, aber man ruft dann eh nicht mehr an.
Ich finde es sehr harter Trennungsgrund.
Ist aber so.
Echt, weißt du, was Menschen, die sich lieben, alles für den anderen tun oder beziehungsweise dem anderen unterstützen und so. Ich glaube nicht, dass das ein Grund ist. Haupttrennungsgrund.
Ist bei mir auf Platz 1.
Würde ich nochmal überarbeiten.
Ich habe das...
Würde ich nochmal überarbeiten, ganz ehrlich. Und jetzt ohne jetzt, dass ich... Also mal als dein väterliches Bewusstsein ein bisschen zu sprechen, das ist nicht der Hauptgrund bei Beziehungen, nicht in Deutschland. Serviceleistung ist ein Problem, auch in Deutschland.
Service innerhalb der Beziehung, schlechter Service.
Bier schon wieder kalt.
Hunger, schlechtes Essen.
Oder du hast nicht mal gelacht, als du mir den Teller irgendwann auch hier auf den Tisch gestellt hast.
Genau.
Du hast nicht mal gegrinst.
Ja, das waren sie. Die großen 5 für heute. Ich mach mal kurz den Jingles, damit die Leute wissen, dass die Rubrik jetzt zu Ende ist. Warte. Oh, die dicken Wurstfinger hier, warte so.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
So, hey, am Telefon ist Jenny. Ist Jenny, ne? Hi Jenny.
Ja, guten Tag. Die Höflichkeitsdebatte hat mich angesprungen und auch der Buddha. Die Taz hat vor ein paar Tagen mal getitelt, wir brauchen Heilige.
Die Taz hat das gesagt.
Hat das getitelt, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich komme gerade nur zu den Schlagzeilen, weil nach einer langen Herbstdepression und Winterblues und ich aber muss aus dem Job suchen und jetzt gerade tut sich alles. Aber ich wollte eigentlich ein Thema, nochmal zurück zur Höflichkeitsdebatte, der Restaurantcheck, was die Frage geht, wie sich die Bedienung verhält, wenn man zur, bei mir ist das mit dem Wasserentzug, wenn ich alkoholische Getränke oder auch Koffein- oder teeinhaltige Getränke zu mir nehme, sehr ausgeprägt. Ich brauche immer 2-3 Liter Wasser dazu, also sozusagen jetzt übertrieben gesprochen. Berlin ist da, kriegt da von mir eine sehr gute Note.
Das ist wahr, hier gibt es überall Wasser dazu.
Man kriegt kostenlos Wasser. In Amerika ist das Wasser dann ja so chlorversetzt, das schmeckt wie so ein Schluck aus dem Schwimmbad, ne?
Ich habe so Erlebnisse in der Servicewüste Ostdeutschland in den 90ern, da kriegt man dann auch mal gesagt, aus hygienischen Gründen ginge das jetzt leider nicht.
Das Wasser ist voll mit Pisse.
Oder diese Verzögerungstaktik fünfmal nicht bringen, ja, bis man irgendwann am Tresen steht oder auf die Toilette rennen muss.
Ich muss aber sagen, in den 90er Jahren, da gab es auch noch nicht so viel Wasser irgendwie nebenbei noch serviert, wenn man auch noch ja, im Restaurant essen war. Ich glaube, dieser Wassertrend, dass man Wasser dazu bekommen hat, das ist ja seit 10 Jahren gang und gäbe,
oder? Das ist mediterran. Da ist das schon lange ausgeprägt und durchaus kulturell irgendwie weiterentwickelt, schon lange. Also in dieser Servicewüste, die hier jetzt ja langsam sich mal verbessert. Aber Berlin ist da irgendwie ein bisschen Trendsetter. Deswegen wohne ich hier auch seit 20 Jahren sehr gerne. Ja. Mittlerweile gibt es ja genug, hier, ich wohne im Gräfekiez, genug Cafés, da steht einfach.
Aber
dann
genau, da wohne ich.
Manchmal mit Zitrone sogar drin oder so geschmacklich.
Hallihallo.
Aber da wohne ich ja auch öfter. Mann,
im Brisselkiez?
Ja, im Gräfekiez. Und dann wohne ich da, und dann wohne ich da öfter mal und dann bin ich in irgendeinem Laden und dann können die Typen noch nicht mal irgendwie die Milchschaummaschine bedienen. Es dauert eine halbe Stunde, bis
ja,
sie da...
Ja, das finde ich, aber da bin ich gelassen. Dann habe ich meine Zeitung dabei oder schnapp mir das zu lesen. Das finde ich ja, das will ich dir nicht vorwerfen. Also Qualifikationen sollten sich ja entwickeln. Das ist aber diese Sache dann einfach, das bestellen und mal gucken, was passiert. Also da hat sich schon enorm viel getan in den letzten 20 Jahren. Aber leider irgendwie nirgendwo, also in Deutschland nicht so wie in Berlin, in anderen Ländern ist das so selbstverständlich, Brasilien, keine Ahnung, wo auch immer, dieses, oder im Islam, wenn man zum Feiertag was kocht, auf die Straße gehen und einem Armen einen Teller in die Hand drücken und das ist die Aufgabe, die man erfüllen muss, damit man den Abend auch genießen kann.
Machst du das ab und zu? Hast du das gemacht schon mal, armen Leuten einen Teller essen?
Ja, nein, ich bin schon mal zweimal in Teheran beruflich gewesen, einmal in Mashhad an der afghanischen Grenze und ich beobachte das einfach nur, ich fühle im Islam ein christlicheres Praktizieren, also das zur Theologie jetzt nochmal rüber geschwenkt.
Ich kann euch beiden überhaupt nicht folgen.
Aber ihr redet auch immer so schnell und deswegen habt ihr mich aufgeweckt. Ich liege hier und dann bin ich eingepennt.
Mach einfach das Radio aus. So,
und dann in dieser Raserei zwischen, ich schalte euch ab.
Jan, hör mal auf, kurz zu knespern, das ist wahnsinnig anstrengend.
Ich muss jetzt irgendwie mal anrufen, weil ihr habt mich so genervt.
Ich finde es total gut. Das ist ja mal eine Serviceleistung, die wir jetzt vielleicht verändern können. Sollen wir langsamer reden? Wenn
ja,
wir
das wäre ganz wunderbar.
Einschläfern da?
Dann könnte ich weiter schlafen, wenn ich gerade ein Schlafbedürfnis habe. Ja, das ging vorhin nicht. Und dann dachte ich höre euch jetzt da seit Wochen immer mal rein. Und jetzt reicht's aber mal hier mit dem Geschnatter. Die jungen Leute hier, das ist, meine Oma hat das immer gesagt.
Wie alt bist du denn, Jenny?
Naja, irgendwo gefühlt 14, aber irgendwie eher so zwischen 35 und 42.
Du lebst aber ein biologisch abbaubares Leben, da bin ich mir ziemlich sicher, ne?
Ach, danke schön, das ist ja mal ein schönes, das zweite schöne Kompliment, nachdem mir mal ein junger Israeli vor 4 Jahren gesagt hat, nachdem wir uns im Urlaub kennengelernt haben.
Was ist da passiert
Augen
im Urlaub?
Anfang 20 auf Weltreise und I wish I would be like you at the age of 35. Das ist das allerschönste Kompliment, was mir jemals jemand...
Und der junge Israeli und du, seid ihr euch noch näher gekommen? Oder
ja,
war das
wir sind auf Facebook befreundet.
Schön.
Ja, ich gucke da nicht so oft rein, aber über Facebook ist irgendwann letztes Jahr, hat mich sogar eine ehemalige Lehrerin, die ich irgendwie zuletzt in der 6. oder 7. Klasse hat, plötzlich wollte sie sich mit mir befreunden, als ich gerade mit ein paar Freundinnen irgendwie die 20 Jahre Abi-Feier in die Hand nehmen wollte. Und da dachte ich, naja, die Welt kommt irgendwie dann in kosmischen Strahlung plötzlich zu dir nach Hause und will sich mit dir befreunden.
Die Welt kommt in kosmischen Strahlung zu dir nach Hause in Form eines Songs. Hier ist Money mit Lady. Und dann musst du mir das mit dem jungen Israeli nochmal gleich alles in Ruhe erzählen, ja?
Okay.
Da bin ich wahnsinnig heiß drauf.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hi, wir sind's. Hey.
Jetzt hat er gar nichts gesagt zur Qualität der Marihuana-Plantagen heute in Hasenheide.
Aber Radio 1 wird gut recherchiert.
Das dauert ein bisschen.
Thomas noch ein bisschen rumfahren.
Ja, weil bist du auch so Event-Typ vielleicht, wo heute Abend noch was los ist? Kannst du das den Radio 1-Hörern noch sagen, Thomas? Wo gehst du heute Abend noch hin?
Nach Hause. Und da ist auch nicht allzu viel los.
Wohnst du in so einem Stadtteil, wo auch abends gefeiert wird, wo so
ja,
Bars sind?
Ja, bedauerlicherweise wohne ich in so einem genau so Stadtteil.
Nee, Schöneberg. Du bist ein Schöneberger, oder?
Schön wär's, Jan. Ich wohne in Mitte.
In Mitte, wirklich?
Ja, also richtig in Mitte, in dem wirklichen echten Mitte. Oh, also nicht Wedding oder Tiergarten oder sowas.
Das ist tierisch angesagt, ne?
Ja, es nervt.
Das nervt tierisch.
Das ist so angesagt, dass es schon nervt.
Ja. Ich wohne in Kreuzberg, da ist auch immer was los. Das nervt wahnsinnig.
Ja. Ich wohne in Pulheim in der Nähe von Köln, da ist überhaupt nie was los.
Bei dir
das
ist echt
nervt
nichts
auch,
los.
Oder?
Ja, es ist auch doof.
Ja. Olli, das Thema heute lautet Servicewüste Deutschland. Wir haben schon sehr viel gelernt in diesen anderthalb Stunden. 0331 70 99 111, liebe Radio 1-Hörer, wenn Sie einen Beitrag, einen Wortbeitrag dazu haben. Ich möchte noch ganz kurz, weil ich das angekündigt habe, über einen neuen Dienstleistungs- beziehungsweise, ja, wie nennt man es? Einen neuen
Service
beziehungsweise Einzelhandelstrend berichten.
Das ist sehr gut, weil Service-Spezialist Hübner ist noch hier, dann kannst du uns beiden das mal erzählen.
Genau. Thomas und Olli, hört mal her.
Ja.
In Köln gibt es zurzeit, ich weiß nicht, ob das vielleicht in Berlin schon alter Hut ist und wir in Köln wieder 30 Jahre hinterherhängen. In Köln gibt es zurzeit den Trend, dass Pottery-Art-Cafés aufmachen. Das sind quasi so kleine Ladengeschäfte und da kann man reingehen und Tassen bemalen. Da bezahlt man quasi 20 Euro dafür, dass man so ein Tonrolling bekommt und dann setzt man sich dahin mit seiner besten Freundin, trinkt dazu ein Galau und bemalt dann eine Tasse und dann wird die in dem Ofen gebrannt und dann kann man die am Abend mit nach Hause
nehmen. So wie Töpfern?
Nee, man töpfert halt nicht, man bemalt nur. Man hat da diese komischen Keramikfarben und man bemalt einfach nur weiße Tassen. Das ist ein neuer Trend.
Gibt's in Berlin auch, ganz beliebt.
Ganz beliebt.
Ja.
Das hat schon der zweite Laden aufgemacht in Köln und das ist ein riesen, und es ist rammelvoll. Als ich zum ersten Mal diesen Laden gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Und da war der Laden auf und zwei Tage später war alles voll und seitdem ist immer alles voll in diesem Scheißladen.
Hast du das schon mal gemacht, Thomas?
Ja, Tatsache, mit meiner Tochter. Wir haben dann die Füßchen da in Farbe getaucht und dann...
Ihre so Füße?
Ja, natürlich, die Füße meiner Tochter, als sie noch Baby war, in Farbe und getaucht und dann auf dem Teller so verteilt, die kleinen Babyfüßchenabdrücke. Die Teller haben wir immer noch.
Und jetzt erst ihr zu Hause immer.
Von den Füßen meiner Tochter.
Von den Füßen deiner Tochter.
Ja,
das ist aber schon wieder ganz süß, ne?
Ja. Ja. Aber sag mal, Olli, ist dir das nicht auch aufgefallen, dass jetzt, wo quasi alles erfunden ist, alles, was man braucht an Grundnahrungsmitteln, da gibt's Läden für. Ja. Fleischer, Bäcker, es gibt alles. Und jetzt, damit die Leute, die neu dazukommen, die neu in den Markt reinkommen, die keinen Bock haben, so einen dieser alten Berufe zu lernen, die schaffen sich ihre Märkte selber. Dass eines Tages vielleicht sogar Pottery Art, die Betreuung eines Pottery Art Cafés, sowas wie ein Ausbildungsberuf wird. Also ich meine, das ist doch verrückt.
Eventmanager in einem Pottery Art Hotel.
Pottery Art Hotel.
Sowas in der Art, ja.
Auch nicht, wo man die ganze Nacht nicht schläft, sondern einfach nur Tassen bemalt. Oder wo man nachts in einem Keramikofen schlafen darf.
Was jetzt Thomas Hübner nicht zu Ende erzählt hat, ist, dass die Farbe, mit der seine Tochters Füße da reingetunkt worden sind, das war so ein ganz ätzender Lack. Ist nach zwei Jahren erst wieder abgegangen, oder?
Nee, eigentlich nicht. Man konnte das geradezu sofort wieder abwaschen.
Ach, das ist ja süß. Aber das gibt es wirklich. Ich habe immer, so komische Tassen bemalen, das waren immer bei uns im Jugendfreizeitheim so Zwangskurse, wenn man irgendwie anstatt Sozialstunden vom Gericht verurteilt wurde. Dann musste man so eine Woche lang irgendwelche komischen Ausgleichstöpferkurse und Anti-Aggressionstraining machen. Und heute bezahlen die Leute dafür Geld, dass sie Tassen bemalen können. Was ist denn da los, verdammt nochmal?
Wir hatten Töpferkurs in der Schule gehabt und ich habe jetzt gerade schon wieder so eine Erinnerung und mir fällt das gerade nicht ein. Es gab früher bei uns einen Tonkurs. Da hat man aus Ton was geformt, das wurde in den Ofen getan und dann wurde es hart.
Frag doch mal den Jochen, der kennt sich aus mit Ton.
Ich frag Jochen und Thomas, die auch gerade. Dann gab es aber noch eine andere Variante. Es gab ein Zeug, das wurde, konnte man auch, das musste aber...
Fimo.
Die wurde aber hart.
Fimo
hieß
Salzteig.
Das.
Salzteig.
Also im Osten hieß es Plastilin.
Plastilin kenne ich den Namen.
Plastilin? Nee, das hieß bei uns anders. Das so Fimo? Auch mit T, dachte ich. So wie Ton, so ähnlich. Und das war dann...
Lehm. Asbit.
Gibt's das tonal? Tonal?
Es gibt atonal, aber ist das was völlig anderes.
Aber tonal, dass es vielleicht tonal hieß?
Wir rufen ganz kurz den leitenden Toningenieur vom RBB an und der wird uns das gleich erklären. Jetzt gibt es erstmal Musik von Olli Schulz ausgesucht.
Ja, aber den nächsten Song habe ich ihn ausgesucht.
Warum das denn nicht?
Doch, habe ich ausgesucht. PJ Harvey. Fantastisch. Thomas Hübner, magst du PJ Harvey?
Nicht besonders. Aber nee, ich freue mich trotzdem darauf, dass du es ausgesucht hast.
Hat eine ganz fantastische Platte gemacht. Letzte Platte kam letztes Jahr raus. Ganz, ganz tolle Platte. Ich bin ja sowieso großer PJ Harvey-Fan. Here is the Glorious Land.
Hat PJ Harvey nicht auch bei Baywatch mitgespielt?
Richtig. Popkulturell bist du so erstaunlich gut informiert, Jan Böhmermann. Du, ich habe Lust, mit dir jetzt ein Spiel zu spielen.
Oh ja,
mach doch mal. Wir haben eine Rubrik, die Leute sehr lieben. Ich lass mal den Trailer ablaufen. Das Spiel heißt Entweder oder. Ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl. Du musst dich für eine Sache entscheiden, sonst foltern dich die Taliban oder die Chinesen. Ich habe auch zwei
Fragen. Man weiß nicht, was schlimmer ist.
Ja, ich lass mal einfach den Trailer ablaufen. Jetzt geht's los hier.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf den Trailer.
Entweder oder. Sonst foltern dich die Chinesen auf traditionelle Art und Weise. Los, entscheide dich.
Jan Böhmermann, stell dir folgendes Szenario vor. Du kriegst einen Anruf vom ARD-Chef.
Wer ist denn der ARD-Chef? Da geht's schon los.
Ja, es ist auch scheißegal. Das ist nicht das Hauptding. Die ARD ruft dich an. Der Chef, Programmchef von der ARD ruft, sagt Böhmermann.
Volker Herres.
Wir möchten, dass du eine Samstagabendshow moderierst. Aha. 7:45.
Erstmal geschmeichelt.
Ein, zweimal im Monat.
Mhm. Ich bin erstmal geschmeichelt.
Du bist unser kommender Mann. Ja. Du musst auch bedenken, die Grundlage ist, dir geht's momentan nicht so gut. Du hast dir ein riesiges Haus gekauft, deine Jobs sind alle weggefallen und du brauchst dringend einen neuen Job.
Ja.
Und dann kriegst du einen Anruf von der ARD Und die sagen dir, wir möchten gerne mit dir eine neue Sendung machen.
Cool, yeah, endlich.
Für Lesben und Homosexuelle im Ersten, zusammen moderiert mit Gabi Köster. Im AD. Gleichzeitig ruft dich das ZDF an. Mhm. Und das ZDF möchte, dass du Aktion Sorgenkind moderierst.
Mhm. Heißt aber Aktion Mensch mittlerweile.
Aktion Mensch, zusammen mit Monika Lierhaus.
Also.
Und das ist Wochenendshow. Zweimal im Monat. Viertel nach acht.
Also entweder eine Show für Lesben und Schwule mit Gabi Köster zusammen oder eine Aktion Mensch mit Monika Lierhaus.
Genau. Du kriegst wahnsinnig viel Geld. Mhm. Muss die Show moderieren. Du musst eine von beiden machen und vor allem, du darfst nichts anderes mehr machen. Deine Persönlichkeit besteht nur noch aus dieser Show, die du moderierst. Radio 1 müsstest du aufgeben. All deine anderen hier Late-Line-Jobs, die du da machst und hier nochmal im Baumarkt einweihen oder im Autohaus am Wochenende spielen zum Maritim. Das ist alles jetzt durch. Martinet meine ich. Alles vorbei. Du darfst nur noch eine Sache machen, Jan Böhmermann. Entweder mit Gabi Köster, die Samstagabendshow.
Für Lesben und Schwule.
Regenbogen heißt die Sendung. Ja. Oder du machst Aktion Mensch mit Monika Lierhaus im ZDF. Welche Sendung würdest du moderieren?
Regenbogen mit Gabi Köster.
Warum Regenbogen mit Gabi Köster?
Zum einen fühle ich mich der Gay- und Lesbian-Community sehr verbunden. Zum anderen fühle ich mich Gabi Köster sehr verbunden, Kölnerin, genau wie ich, Kölner.
Und hat auch so deinen Schnack drauf.
Hat meinen Schnack drauf, mein Humor und ist, glaube ich, die lustigere von beiden Co-Moderatoren. Wobei ich generell sagen muss, mit Doppelmoderation habe ich eher so meine Schwierigkeiten.
Aber es gibt auch super tolle Typen, mit denen man total gut zusammen eine Sendung machen kann.
Sag mir irgendeinen.
Ja, ich zum Beispiel jetzt. Ne?
Also aber das ist ja jetzt privat hier, was wir machen.
Ja, also du entscheidest dich nochmal.
Gabi Köster und Regenbogen, die große Show am Samstagabend für Lesben und Schwule.
Mit Jan Böhmermann und Gabi Köster.
Nee, andersrum, mit Gabi Köster und Jan Böhmermann. Und auch mit einer Plakatkampagne und so, wo wir...
Wie würde die Plakatkampagne aussehen?
Floating Heads auf jeden Fall, unsere beiden Köpfe, ganz groß, vor einer Regenbogenflagge und ich bin als Frau angezogen und Gabi als Mann.
Das ist sehr gut. Dann war das heute unsere Rubrik. Ich lasse mal den
Abspiel. Aber darf ich jetzt nicht auch noch, oder?
Ja, ach so. Jetzt hast du auch noch was?
Ich habe auch noch was vorbereitet.
Alles klar, dann lasse ich den Trailer nochmal laufen.
Ja, bitte.
Entweder oder. Sonst foltern dich die Chinesen auf traditionelle Art und Weise. Los, entscheide dich.
Bei mir geht es wieder um Gefühle und Emotions und Beziehungen, Olin.
Ja.
Stell dir vor, du bist, so wie du bist, ein junger, glücklicher Single. Du bist, stehst im vollem Saft, Testosteron geladen, läufst du durch die Frühlingswelt und jetzt hast du die Gelegenheit, eine Beziehung einzugehen, und zwar eine lange Beziehung, aus der du nicht mehr rauskommst. Weil die Rechtsanwälte sagen, wenn du diese Beziehung eingehst, dann darfst du aus der nicht mehr raus, ohne dass du alles verlierst.
Ja.
Wenn du diese Beziehung beendest, du bist an diese Frau
gebunden
für den Rest. Ansonsten kommen die Anwälte und nehmen dir alles weg, alles, was dir lieb und teuer ist.
Wenn ich mich von dieser Frau trenne oder wenn die Frau sich von mir trennt.
Alles, genau. Du musst mit dieser Frau bis ans Ende deiner Tage, bis du eines Tages alt und runzelig an ihrer Seite stirbst, zusammenbleiben.
Okay.
Du hast die Wahl zwischen A, Sandy Meyer-Wölden, die frisch von Oliver Pocher getrennte, in Miami lebende Mutter von drei Kindern.
Ich müsste aber auch die drei Kinder übernehmen von
Sandy. Du müsstest alles mit übernehmen. Alles, die ganzen Neurosen, die Olli hinterlassen hat, musst du alle mitnehmen.
Ich muss das ganze Schlachtfeld wieder aufbauen.
Du musst alles wieder...
Eine deutsche Trümmerfrau in einer neuen Beziehung.
Also entweder mit Sandy Meyer-Wölden nach Miami, beziehungsweise sie wohnt in Miami und du bleibst in Berlin, weil du hier arbeiten musst und dann halt alle zwei Tage immer rüberfliegen, schön Meilen sammeln. Oder die zweite Variante, Sylvie van der Vaart. Das hat den Vorteil, du pendelst nur zwischen Amsterdam, Hamburg und München hin und her hat aber den großen Nachteil, dass du auch gleichzeitig noch diese ganze Fußballer-Clique und Community mit einkaufst und halt auch die beste Freundin, die eben wahnsinnig geil aussieht und auf die du auch ein bisschen scharf bist.
Aber ich würde trotzdem ein luxuriöses, qualitativ hochwertiges Leben führen.
In beiden Fällen ist Geld nicht dein Problem. Das wird nicht dein Problem sein, Olli. Geld wird dann nicht mehr dein Problem sein.
Okay,
dann hast du ganz andere Probleme.
Ich dürfte aber die jeweilige Freundin betrügen, wenn die es nicht mitbekommen.
Nein. Sobald irgendwas schief geht, bist du allem beraubt.
Aber wenn ich das so hinkriege, dass die das nie mitbekommen,
wie soll das denn funktionieren? Erstmal geht es total durch die Presse, wenn ihr zusammen seid. Ihr werdet von allen an jeder Ecke, von jedem Twitter-Follower oder Facebook-Freund, wirst du abfotografiert, sobald du mit irgendwem anders durch die Gegend läufst. Olli, mach dir mal keine Illusion. Ab sofort ist dein Leben an der Seite einer dieser beiden Frauen. Und nie mehr irgendwo anders. Nichts anderes mehr. Keine Alternative. Kein Rumgeknutschen mehr. Gar nichts mehr.
Also ich bin gefesselt mein Leben lang entweder an
Sandy Meyer-Wölden oder
die Van der Vaart, ne?
Also entweder RTL-Moderatorin oder Schmuckdesignerin. Beziehungsweise je nach, ist auch wechselweise, kann auch eine.
Die machen beide, glaube ich, ihren Schmuck.
Beides.
Okay, dann würde ich mich wahrscheinlich entscheiden für, Ich habe Sylvie van der Vaart hat keine Kinder, ne?
Doch, einen Sohn. Von Raphael van der Vaart. Der kommt natürlich auch regelmäßig da vorbei, um den Sohn sich anzugucken. Mit seiner neuen Frau, die wahnsinnig gut aussieht. Auf die du auch ein bisschen scharf bist, weil die so sehr ähnlich ist wie okay. Sylvie van der Vaart.
Aber würden denn die Kinder von dem jeweiligen Ex-Partner bei uns leben?
Würden Papa sagen zu dir. Also Papa Olli.
Dann würde ich in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja auch schon Kinder habe, nur noch eins dazu nehmen wollen und würde Sylvie nehmen.
Weil aber jetzt nicht wegen der Frau, sondern wegen der Kinder. Was bist du denn für ein Familienmonster?
Also, weil das reicht mir.
Ist einfach. Eine Frau für dich weniger wert, weil die drei Kinder hat oder was? Hör
ich da nee, raus? Weißt du was? Ich revidiere alles. Ich würde auf alle Fälle mit Sandy Meyer-Wölden zusammenkommen wollen.
In Miami ist doch geil.
Nein, ja, ich weiß gar nicht, ich wusste nicht, dass die in Miami wohnen.
Ich wohne in Miami, das ist praktisch.
Olli Pocher wohnt in Miami.
Nein, Olli wohnt in Köln, aber sie ist jetzt mit der Trennung dann nach Miami gezogen.
Für fest, für immer oder nur mal so ein...
Nee, da ist ihre Wahlheimat, da ist jetzt hin mit den Kindern.
Ich würde auf alle Fälle, und dann würde ich aus den drei Kindern von Olli Pocher, die würde ich dermaßen... Also die würde ich auf
alle Akademiker werden, die Professoren.
Ja, genau. Und würde ich vom Showbusiness fernhalten. Dass die ihren Vater irgendwann verachten. Oh Gott. Nein, keine Ahnung. Das würde ich nicht machen. Das ist jetzt auch gemein.
Das ist gemein.
Das war jetzt auch gemein gerade.
Das war ganz schön gemein.
Das war ganz schön gemein. Nee, ich würde auf alle... Das war gemein. Das war gemein.
Hast du eigentlich früher als Kind auch immer so auf kleine, die kleinen Klassenkasper bei dir, so kleine, so Oliver Pocher-Typen, habe ich ja früher, habe ich im Wald ein Loch gebuddelt, habe die dann da reingetan, habe die einfach eingebuddelt, bis nur auf der Kopf rausguckt, dann habe die da einfach mal eine Nacht gelassen. Oder... diese kleinen blonden Klassenkasper von die so, waren so ein bisschen früher wie Olli Pocher, die habe ich zum Beispiel, habe ich einfach die Beine abgeschnitten und habe die einfach gedübelt auf ein Skateboard draufgespackt.
Du bist ein sehr kranker Mann und du versuchst gerade das ist eine Wunde, die du gerade öffnest, gerade mit dem
Skateboard. Mit dem Meerschweinchen. Weil du so Ärger bekommen hast, als du die Meerschweinchen gequält hast, auch nur verbal, da gab es so einen Ärger.
Ich würde das
ganz kurz mal erzählen. Du musst eben kurz sagen, ja.
Ich würde auf alle Fälle das Angebot von Sylvie van der Vaart ausschließen und würde ein tolles Leben in Miami führen mit den drei Kindern von Olli Pocher und Sandy Meyer-Wölden. Und ich würde ein gutes Verhältnis als Patchwork-Familie dann auch mit seinem, also...
Patchwork-Olli,
genau. Und Trauzeuge dann bei meiner Hochzeit wird, wie heißt das, Joba-Taschino dabei.
Cerno Jobatai.
Genau.
Ranga Jobatai und Cerno Bühl.
Ich habe gar nichts gegen Olli Pocher. Ich würde trotzdem ungern nochmal drei Kinder auf mich nehmen. Ne? Das ist das Problem. Trotzdem, Miami ist geiler als immer nur in Hamburg. Hamburg habe ich schon fast 30 Jahre gewohnt. Also ich ziehe mit Sandy Meyer-Wölden.
Ganz kurz, ich muss mal kurz die Musik ausmachen, weil ich habe eine juristische Frage an dich. Du bist ja auch Hobbyjurist, Olli.
Ja.
Wenn man verheiratet ist und einer der Partner sich entscheidet, nach Miami zu ziehen und der andere da bleibt, wo er immer war, nämlich in Deutschland, kann der Partner, der zu Hause bleibt, nicht juristisch dagegen vorgehen? Weil stell dir mal vor, man ist verheiratet und hat Kinder und auf einmal zieht die Frau dann, ich möchte jetzt in der Antarktis wohnen. Und ist dann weg mit den Kindern. Da kann man sich doch, also, weißt du, immer dieses, den Männern sind die Kinder scheißegal, diese Haltung. Das ist ja furchtbar. Das ist ja, es würde einem das Herz brechen, wenn keine die Kinder Ahnung. Auf einmal weg sind.
Habe ich keine Ahnung.
Weißt du nicht?
Weiß ich nicht. Aber ich würde es auf alle Fälle versuchen. Das wäre natürlich ärgerlich, ne? Aber warum will die auch in die Antarktis ziehen? Die meisten Menschen wohnen doch im gleichen Umfeld.
In der Antarktis wegen der Eisbären. Mhm. Weil in der Antarktis leben Eisbären und die sind... In Deutschland gibt es ja keine Eisbären.
Für die Kinder zum Spielen, meinst du?
Genau. Eisbären. In Deutschland gibt es ja keine Eisbären mehr, leider. Mhm. Danach, seit der Berliner Eisbär Kurt gestorben ist.
Ich war jetzt, das werde ich ein bisschen melancholisch, wie jeder, nachdem wir so zwei Stunden Quatsch geredet haben, setzte irgendwann immer so eine starke Schwermut bei mir ein. Das ist jetzt gerade der Fall.
Schwermut Kohl.
Ich war letztes Wochenende im Zoo mit meiner Tochter und wir waren im Zoo und haben uns die Tiere angeguckt.
Haben Sie nicht diesen Pfleger von Knuta jetzt
aufgestellt auch? Nein, wir waren nicht im Berliner Zoo, wir waren im Tierpark waren wir. Und dann sind wir durch den Tierpark gelaufen und es war schön, das Wetter war das einigermaßen respektabel. Und dann sind wir so spazieren gegangen und dann sind wir zu den Wildkatzen gekommen. Hatten wir ja auch mal die großen 5 Wildkatzen. Und dann war da ein Käfig so groß wie das Studio hier, da war der Leopard drin, daneben war ein Käfig, da war der Panther drin und daneben war ein Käfig, da war der Puma drin. Mhm. Und ich habe mit meine Tochter ist 4, das kann ich nicht mehr sagen, wir haben uns so unterhalten so, ich habe ihr die Tiere gezeigt und sie guckt mich an und meint, die sind doch traurig, ne? Und dann sage ich, ja, die sind traurig. Und dann guckt sie mich so an und guckt die Tiere an und sagt die, Papa, die müssen alle raus, hat die gesagt. Ja. Und das hat mir irgendwie das Herz gebrochen, dass ein Kind mit so unverfälschten Emotionen auch sofort gemerkt hat, die Tiere gehören da nicht hin. Was ist natürlich für dich jetzt als ironischen Zeremoniemeister vielleicht ein bisschen viel, aber Zoo ist so eine veraltete Struktur. Ne? Ja. Man kann doch einfach nicht mehr so ein schönes...
Die freilassen, die sollen einfach...
Die sollen hier schön durch Marzahn laufen. Die Wildkatzen.
Die schön Löwen, mit so Doc Martens sollen die sich anziehen, sollen die sich kaufen bei Footlocker und dann sollen die schön auf durch die Straßen laufen.
Aber warum hat man nicht zum Beispiel aus dem Tempelhofer Flughafen ein riesiges Gehege gemacht, wo die Tiere natürlich auch getrennt voneinander wenigstens ein bisschen mehr Lebensraum haben, wo die da rumrennen können, wo man denen auch mal was anderes reinwirft, was Lebendes oder so, keine Ahnung was, aber eine alte Maus zum oder die Ratten hier.
Da fällt mir gerade ganz kurz ein Stichwort Brainstorming. Und vielen Dank für diesen kurzen Impuls. Ich glaube, ich mache demnächst in der Nähe von Berlin so einen regionalen Tierpark auf, wo die Tiere... aber nur mit nur zwei Spezien. Die sind alle in einem Käfig. Mhm. Und zwar Katzen und Vögel. In einem großen Käfig.
Katzen, also eine kleine Katze oder große Wildkatze?
Nee, noch. Katzen und Vögel. In einem, also Vögel und Katzen in einem großen Käfig. Und die Leute können sich das dann angucken, was da passiert.
Das können wir mit unserem Überbauthema Serviceleistung wieder zusammenführen. Dann macht man nämlich ein Restaurant auf. In diesem Restaurant sitzen alle um diesen Käfig herum. Und in diesem Käfig leben 50 Katzen und 150 Vögel. Und die spielen und flattern da fröhlich miteinander.
Man darf den Katzen sagen, welchen Vogel man gerne essen möchte. Und die kümmern sich dann darum.
Und man sitzt dann darum. Das ist Eventkultur nochmal im Maßstäben.
Dann kommen die Katzen mit so Schürzen, Katzen mit Schürzen und schneiden die lebenden Vögel so Churrasco-mäßig, die auf den Teller.
Und dann laufen die immer so Rhodizium. Ja, so
Churrasco-mäßig. Und dann, und dazu singt Eckhard Witzigmann die schönsten Songs von Andrew Lloyd Webber.
Das ist ein Event, genau. Sowas, vielleicht brauchen wir auch einfach mehr, noch ein bisschen
pompöser. Da muss man sich nicht unterhalten dabei beim Essen. Weil das ist letztlich, das Schlimme ist beim Essen ist nicht so schlimm im Restaurant, das Reden ist beim Essen. Ist
das alles. Und das Tolle ist an dieser Sendung, dass wir jetzt hier mit auf einmal feststellen, wie eine Serviceleistung in Deutschland auszusehen hat. Und zwar, man muss einiges verändern. Man muss den Leuten mehr bieten, man muss ein bisschen von allem reinpacken, glaube ich. Man darf nicht zu freundlich sein, man muss die Leute auch ein bisschen verstören, man muss die Leute fordern und man muss neue Akzente setzen.
Fordern und fördern.
Und man muss natürlich immer vor allem chlorfreies Wasser anbieten.
Und somit schließen wir diese Sendung mit einem Erkenntnisgewinn wie jede Woche und Olli Schulz hat den Wahlspruch für die kommende Woche, den Sie sich gerne auf die Stirn tätowieren können, jetzt für Sie vorbereitet. Nach diesem Satz, den Olli Schulz Ihnen jetzt, während ich noch ein bisschen rede, damit er sich den Satz ausdenken kann, wenn er ein bisschen Zeit hat, nach diesem Satz, den Olli jetzt sagt, führen Sie bitte Ihr Leben in der kommenden Woche.
Dann mache ich den alten Handwerkerspruch. Täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht, alles siehst du immer wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht. Das war's für diese Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Nach Fest kommt ab.